Check, check, check. Ich bin Curly. Ihr seid bei Teruan Aniletten. Neben mir sitzt Willi und heute zu Gast die wunderbare Sophie Passmann, Autorin, Stammgast in der Bar Freundschaft und Weinliebhaberin. Über was wir alles reden, da müsst ihr schon weiterhören. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta und auf YouTube. Gönnt uns ein nices Kommentar, dann trinkt Willi einen auf euch. Und wenn ihr auf Essen steht, dann checkt mal unseren Schwester-Podcast Foodie und Brudi. Ansonsten würde ich sagen, hier kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Curly, Alter, ich bin immer noch besoffen von Mainz.
Ja, es ist auf jeden Fall langsam am Abklingen.
Was war da los, bitte? Ich habe noch nie, glaube ich, auf einer Weinmesse so viele hintere Tage, so viel Räusche gehabt.
Ich war noch nie auf einer Weinmesse.
Ja, war krass. Auf jeden Fall warst du sicher der einzige Nicht-Fachmann. Für mich bist du 100% Fachmann ab jetzt.
Ja, es war auf jeden Fall eine wilde Fahrt, sage ich mal. Allein schon die Hinfahrt war wild, weil wir sind erstmal angekommen. Ich dachte so, oh geil, erstmal ein Gläschen Kabi. Dann dachte ich mir so, es ist irgendwie ein bisschen kalt. Dann habe ich so kurz überlegt, dann ist mir eingefallen, ich habe meine scheiß Jacke im Zug einfach hängen lassen. Ja, das war so richtig classic, so weißt du, fährst so irgendwie Zug im Abteil und denkst so, oh ja, ich hänge jetzt meine Jacke mal ausnahmsweise so erwachsenenmäßig an diesen Haken, anstatt sie irgendwo hinzuballern und vergisst sie natürlich direkt.
Ich find's krass, dass du immer so ein Kleinkind bist beim Reisen. Letztes Mal war das mit dem Schlüssel.
Was?
Mit Mutters Wagen, jetzt das mit der Jacke im Zug.
Ja, ey, nur ein Genie überblickt das Chaos, Bruder.
Ja, schaut so aus. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wir waren ja insgesamt, glaube ich, 4 Tage oder so. 3, 4.
Ja.
Und am letzten Tag seid ihr alle weggebrochen.
Ja, Digga, der erste Tag war halt schon so kapital, dass ich am zweiten Tag mich erstmal regenerieren musste und dann auch unseren Podcast über die Bühne bringen. Weil am ersten Abend, da waren wir auf so vielen verschiedenen Stationen, kriegt die gar nicht mal alle zusammen. Und ja, danach noch im Hotelzimmer.
Super war, das muss man kurz sagen, am ersten Abend Pankratiushof.
Pankratz
war Mörder. War
mega. Shoutout.
Schöne Grüße an Paul. Er hat uns echt abgeholt. Das war super.
Jawohl. Da gab es ja dann auch schon
noch Party, den ersten Weißburgunder. Dann ist es eskaliert. Dann Tag 2 war Laurenz dann, nicht? Nee, es war, ja,
doch,
genau.
Am Tag 1 waren wir noch in Postlager auf der Maxim Bottle Party. Dann sind wir noch am Bahnhof rumgeirrt, haben da die beliebteste Story, Hotdog und Champagner aus Magnumflaschen. Und danach sind wir noch in irgendeine andere Bar, wo ich den Namen vergessen habe. Und da habe ich den schlechtesten Wodka O meines Lebens getrunken. Aber es war trotzdem
schön. Ja, schwierig. Das hätten wir uns sparen können.
Das war hart auf jeden Fall. Ja. Aber danach ging es ja dann nochmal weiter, weil danach sind wir dann noch ins Zimmer, haben den Abend ausklingen lassen.
Stimmt, bei einem mit der Minibar.
Bier noch aus
Grün. Ja, es war alles, ja, war gut, ja. Am letzten Abend warst du ja nicht mehr da, weil ihr seid am vorletzten weggebrochen.
Ja.
Es war super, da war ich dann mit Lou unterwegs und wir waren mal wieder im Laurenz. Welche Überraschung.
Grüße an Bas auf jeden Fall.
Ja, Bas und Matthias. Matthias, der Nachtbürgermeister, wie ich ihn ja liebevoll nannte, der den Champagner aufgestellt hat. Und auch Bas, was ihr da macht, ist echt geil, Jungs. Schöne Grüße aus Berlin.
Auf jeden Fall, da war eine mega Stimmung abends.
Ja, war super. Und ich bin ja dann am nächsten Tag nach Köln gefahren. Ich habe mir einen Sprinter gemietet. Bin dann nach Köln und habe die Terrasse eingeladen. Wir haben Terrassenmöbel gekauft dort in einem Wirtshaus, damit wir die Terrasse in der Freundschaft mal richtig fett machen können. Das ist jetzt auch dann Eröffnung und das wird richtig, richtig cool. Und ich bin dann um 9 ins Bett gegangen, also abends, um 3 in der Früh aufgestanden und fuhr um 4 Uhr in der Früh los, weil ich wusste, viel schneller als 90 kann ich nicht fahren, weil der voll beladen ist, der Sprinter.
Ja, what?
Und war dann so mit Stop and Go, wir waren dann fast 10 Stunden unterwegs. Von Köln, Bruder, nach Berlin, das war zäh.
Das alles für Gartenmöbel.
Und dann dachte ich bereite unsere neue Folge so ein bisschen vor. Weißt du, während im Auto fahren, hörst du dir mal andere Podcasts an, weil ein Gast, den wir heute haben,
ja, Ein bisschen aufgeregt, ne?
Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin öfter aufgeregt, aber ja, irgendwie dachte ich, da kann man mal reinhören und habe mir so ein paar Podcasts angehört mit der jungen Dame. Und das lief irgendwie schon total super. Aber eigentlich gar nicht, weil das hat mich nur mehr verwirrt. So, wir reden ja heute über das Thema Wein. Und dann hörst du so viel und alles so Zeugs und irgendwie dachte ich dann, okay, drehst dann schnell wieder ab und lass das alles auf dich zukommen. Ich bin ja eher so der spontane Bauchtyp, weißt du, und dann, wenn man zu gut vorbereitet ist, oder so andere Podcasts, ich glaube, das drängt dich dann immer in so eine gewisse Richtung.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich hauptsächlich über Insta-Stories heute vorbereitet auf unseren Gast. Sollen wir schon verraten?
Ja, wir sollen verraten. Die hat ja so viel Titel. Also ich freue mich auf jeden Fall, weil das letzte Mal habe ich sie gestern getroffen bei uns in der Bar. Wir waren mal wieder voll. Das lief ganz krass. Gut schon. Bevor die quasi Vorbesprechung. Also herzlich willkommen.
Sophie Passmann.
Also nochmal, schön, dass du da bist. Viele denken sich wahrscheinlich, was macht Sophie Passmann bei uns in der Sendung?
Das denke ich mir auch.
Gell? Ich wollte dich nämlich fragen, ob du den Grund überhaupt weißt, warum du da bist. Wahrscheinlich schon. Die meisten denken sich so, wir laden jetzt C, B und A Promis ein, um die Quote nach oben zu treiben.
Ich glaube, jetzt fängt der Ausverkauf von Terroir Angeletten an.
Endlich.
Der Ausverkauf.
Ja.
Ja. Ciao.
Ja.
Ciao, ciao.
Jetzt werden hier irgendwie so Instagram-Girls eingeladen. Ja, schade.
Morgen
schade.
Rotkäppchen auf dem Tisch auf jeden Fall.
Habe ich dabei. Ich habe 3 Flaschen Rotkäppchen dabei. Und einen Freshenet.
Und hiermit kommen wir zur gesponserten Folge.
Cinzano Asti habe ich schon auf dem Weg hier ausgetrunken, leider. Sorry.
Na, aber wir finden es ja witzig, nicht nur Profis hier zu haben, sondern auch, wie du es so schön gesagt hast, mal in der Bar Zivilisten. Und du bist ja eigentlich eine Heavy-Userin.
Ja, ich bin Heavy-Userin.
Ja, vor allem beim Trinken und so. Ich finde das ja toll,
dass sehr du passender wieder Vergleich zu uns kommst. Mit dem Zivilist, fand ich sehr gut. Konnte ich direkt fühlen irgendwie.
Ja.
Habe ich erzählt nämlich.
Dass ich gesagt habe.
Das ist ein super Wort, weil ich weiß nie, was der Endverbraucher ist, so unsexy.
Ja.
Wie sagt man, hey, und jetzt bei uns zur Sendung, der Endverbraucher, Karl Friedrich, Horst, irgendwie.
Können wir das so ankündigen, Sophie Passmann? Zivilistin, finde ich sehr gut.
Schön, oder?
Ja, Zivilistin, ich Sophie Passmann.
Mir tut das down. Also, und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte darauf hinaus, dass du sehr gern Wein trinkst.
Ja.
Und wir die Sendung heute nicht irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, wo sich es hin verläuft, aber wahrscheinlich wird es keine Politik-Sendung.
Hoffentlich nicht.
Ich will dich jetzt auch nicht groß vorstellen, weil jeder kann dich googeln und die meisten werden dich wahrscheinlich sogar kennen von unserer Hörerschaft.
Ich hoffe ja wohl sehr. Ich hoffe, dass die ganzen Winzer und Kellermeister in der Dachregion mich auf jeden Fall alle auf dem Schirm haben.
Ich glaube schon.
Ja, da gibt es bestimmt ein paar, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, ich wollte nur wissen, wie du eigentlich so beschrieben werden willst. Weil ich habe recherchiert, viel nicht, weil ich habe dann wieder aufgehört, weil ich hatte Angst, dass ich irgendwo dann in die falsche Ecke komme.
Das fand ich ein bisschen süß.
Aber ich habe jetzt
was für eine falsche
alles
Ecke?
Irgendwie, naja.
Nicht. Subreddits. Nein, such nicht bei Reddit nach meinem Namen.
Oft, wenn man sich zu viel vorbereitet auf eine Folge, dann stellt man irgendwie die gleichen Fragen und die will ja keiner mehr hören, weil jeder kann ja andere Podcasts mit dir hören. Deswegen denke ich mal, ich mache das einfach mal so. Aber es gibt so viele Beschreibungen über dich. So Kolumnistin, Autorin, Influencerin, Comedian, Radiomoderatorin, Podcasterin. Und dann weiß ich gar nicht, wie möchtest du eigentlich bezeichnet werden? Gibt es da irgendwie was? Gibt es einen Überbegriff? Weil bei mir, ich werde auch da, aber am liebsten bin ich Wirt.
Ja, also ich am liebsten höre ich Autorin, weil ich halt schreibe. Ob ich jetzt fürs Fernsehen schreibe oder ein Buch schreibe oder eine Kolumne schreibe, ich schreibe halt meistens. Und alles, was ich mache, mache ich mit dem Anspruch, dass es unterhaltsam ist. Das muss nicht immer lustig sein. Ich würde jetzt nicht Comedian sagen, weil ich stehe nicht auf der Bühne und sage, mein Freund übrigens, der legt die Fernbedienung immer auf dem Fernseher. Aber ich will schon immer Leute unterhalten. Das kann auch mal ernsthaft sein, aber ich nehme den Job, Leute zu unterhalten, schon sehr ernst und will unterhaltsame Texte schreiben. Ich will nicht unbedingt Schlaubi-Texte schreiben, ich will unbedingt keine politischen Texte schreiben. Ich möchte Texte schreiben, die Leute gerne lesen, vielleicht kurz lachen und im besten Fall ein bisschen was gelernt haben. Aber auf gar keinen Fall Fachsimpelei, auf gar keinen Fall von oben herab. So Texte schreiben, Texte vorlesen, Wein saufen.
Machst du das, weil du gerne im Mittelpunkt stehst?
Bitte?
Machst du das, weil du gerne mitmachst?
Kannst du hoch? Wie bitte?
Was?
Ja, mit Sicherheit. Also das glaube ich natürlich Leuten überhaupt nicht, die in der Öffentlichkeit stehen und sagen, oh, das ist mir so aus Versehen passiert. Natürlich mache ich das gerne, weil ich im Mittelpunkt stehe. Aber ich würde auch schreiben, wenn ich damit nicht in der Öffentlichkeit stehen würde. Ich glaube, das kann ich am besten. Ich kann nichts anderes. Aber ich habe auch manchmal zwischendurch überlegt, was ich machen würde, wenn ich umlernen müsste. Also wenn ich einfach gar keinen Erfolg mehr hätte. Bücher würden sich gar nicht verkaufen. Und dann, glaube ich, würde ich so in so einer Boutique, in so einer Herrenboutique arbeiten und Anzüge verkaufen oder so ein Kram.
Oder Sommelier? Uff. Ja, viel. Das Hobby zum Beruf machen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die in der Gastronomie arbeiten, aber ich hätte null Bock drauf. Wenn ich mir auch schon anschaue, was so für Leute sitzen bei uns. Bei uns, sage ich schon, bei euch.
Bei uns. Oh, das ist
ja schön. Bei Willi und mir. Willi, ja, Willi, Willi
zum
nicht machen
Freundschaftsinventar. Ja. Ich schenke mal einen.
Ja, schenke mal einen.
Womit fangen wir an?
Wir fangen natürlich an mit meinem Heimatwein Müller-Thurgau von Enderle Moll. Enderle Moll kommt tatsächlich, die beiden, also Enderle kommt aus wirklich exakt dem Ort, in dem ich groß geworden bin, Ettenheim Münchweier. Bei uns, wenn man durch Münchweier gelaufen ist, durch die Berge, durch die Weinberge, hat immer irgendjemand gesagt, das hier sind übrigens die Reben vom, und dann hat immer, jeder hatte Reben. Und ich bin deswegen auch garantiert schon an den Reben von Enderle Moll vorbeigelaufen und wollte Müller-Thurgau mitbringen. Weil das natürlich der Wein ist, der in Baden verschorlt wird. Und Weißweinschorle war meine erste Begegnung mit Wein.
Einstiegsdroge. Weißer Spritzer.
Ja, wobei, als ich dann das erste Mal auf einem Weinfest im Rheingau war, habe ich gemerkt, Alter, die verschorlen halt Riesling. Wie viel geiler ist das denn als Müller-Thurgau verschorlen? Und dann habe ich gemerkt, dass die Österreicher Grünveltliner verschorlen. Dachte so, warum machen das alle besser als die Badener? Weil Müller-Thurgau verschorlen ist echt spaßfrei, finde ich.
Ich habe noch nie eine Müller-Thurgau-Schorle getrunken. Ich kann das jetzt machen, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Wein ist.
Ich habe auch, Enderle Moll liegt mir sehr im Herzen, weil das, die haben auch den ersten Wein gemacht, den ich so mit 18, 19 getrunken habe, wo ich gedacht habe, fuck, das ist Wein. Also das war ein Auxerrois von 2016, findet man leider nicht mehr, gibt es leider nicht mehr. Aber den habe ich getrunken und war so, ach so, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist dein Moment.
Das war tatsächlich mein Moment und ab da ging es bergab. Erstmal bin ich in der Weinregion groß geworden. Das heißt, man hat mitbekommen, wenn Weinlese war, weil halt mein Nachbar, der ein Weingut hatte, da standen halt die Bottiche rum. Und meine Mutter war dann später Geschäftsführerin von der Winzergenossenschaft. Und ich bin dann an der Traubenannahmestelle während des Herbst vorbeigefahren, auf dem Weg nach Hause, habe dann mit meinem Fahrrad angehalten und habe da so ein paar Stunden rumgekornert, als meine Mutter dann die Öchsle gemessen hat in den Bottichen. Und dann standen immer in ihrem Rücken so ganz aufgeregt die Winzer, weil sie wissen wollten, wie viel Öchsle es hat, damit sie wissen, wie viel Geld sie für den Bottich bekommen und so. Und das war so meine erste Begegnung Winzergenossenschaft.
Ja, aber du bist ja so voll deep drin.
Ich habe ganz lange gar keinen Wein getrunken. Ich habe nur gewusst, wie er gemacht wird. Also ich habe halt so dann die Bottich, und dann haben sie so heimlich ein bisschen geschwefelt und haben sie ihr Schwefel.
Ja, aber das ist ja auch so, oder wenn du so groß wirst mit Genossenschaftsweinen, kann es ja eigentlich sein, dass du gar keinen Bock mehr hast auf Wein dann irgendwann, oder?
Ja.
Also kommt auf die Genossenschaft an.
Ja, so. Der Kram war total solide, glaube ich. Soweit ich mich daran erinnere. Aber ich habe wirklich ganz wenig Alkohol getrunken als Teenagerin und habe dann somit im Studium angefangen und habe dann 3-4 Jahre auch wieder gar keinen Alkohol getrunken und bin seit 3 Jahren wieder so Heavy-Userin, wie man sagt.
Wie man sagt. So frisch dann wieder reingekommen.
Ich bin wieder frisch reingekommen. Darf ich jetzt schon trinken oder gibt es noch ein Ritual?
Cheers.
Nachmittagsfolge, da schmeckt es immer am besten.
Mm. Hey. Was haben wir jetzt hier im Glas? Müller-Thurgau pur.
Was ich witzig finde, ist, dass es halt kaum erkennbar ist als Müller-Thurgau und schon auch bös-sauer, muss man auch ehrlich sagen. Ganz liebe Grüße an Enderle Moll, aber es ist auch noch bös-sauer. Aber es gibt halt, also als ich das letzte Mal Enderle Moll Wein getrunken habe, war der halt noch klar. sind auf jeden Fall hart an die waren ja immer schon biodynamisch und Demeter und so, aber sind auf jeden Fall hart in die Hefe, ungefiltert Kram-Sache gegangen und habe halt die Flasche gegriffen, weil ich dachte, das muss ein Müller-Thurgau aus meinem Heimatort sein.
Ich finde das ja super. Das sind ja zwei, das war in Enderle und der Florian Moll. Und wir hatten das früher tatsächlich auch, nur seit längerem nicht. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie so ein bisschen verliert man sich dann mal oder so, keine Ahnung. Aber ich war halt sehr happy, dass du den Wein mitgebracht hast, weil ich schon sehr lange nicht mehr verkostet habe oder gekostet habe. Und deshalb freue ich mich jetzt auf den Schluck. Das sind Nebenerwerbswinzer, nicht? Die haben insgesamt, glaube ich, heiße 3 Hektar oder so.
Ich glaube, ein bisschen mehr. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Nebenerwerb. Weißt du, das auf jeden Fall hier auf dem Etikett, das ist auch das Wappen von meinem Heimatort. Und die haben einfach den besten Slogan, nämlich Rien sans peine. Wenn mich nicht alles irrt, heißt nichts ohne Schmerz.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Glaube, ja. Und das finde ich einfach wahnsinnig cool, dass es überall draufsteht.
Das heißt selbst sowas ganz anderes.
Das ist wahrscheinlich heißt wirklich kaum was ganz anderes. Kannst du mal kurz nachgucken? Kann mal irgendjemand nachgucken? Ich blamier mich hier schon kolossal die ganze Zeit. Weil ich dachte wegen Pen, keine Ahnung.
Es wird schon sein.
Es wird schon sein, ist doch auch egal.
Ist es egal.
Wenn nicht, schneiden wir das raus. Offiziell kann ich Französisch sprechen.
Auf keinen Fall. Nichts ohne Traurigkeit.
Nicht so mit traurig, ist aber auch noch schöner eigentlich.
Richtig.
Jesus fucking Christ.
Was ist das?
Was ist denn los mit denen?
Also ich hätte jetzt eher gesagt Schmerz, weil der tut zu Beginn schon ein bisschen weh.
Ja.
Das liegt ja beieinander. Traurigkeit und
ja, Schmerz. Ist nichts für Anfänger.
Der will was von der Welt. So, der will was, der will was vom Endverbraucher, vom Zivilisten. Das war natürlich auch bei uns damals in Ettenheim, waren das natürlich die Freaks, ne? Das waren ja wirklich Teil der ersten fünf Naturweinwinzer. Und da war natürlich, was machen die da und warum spritzen die nicht einfach alles zu Tode, wie man es bei uns gelernt hat? Und das war schon sehr abgefahren, als die angefangen haben, so Wein zu machen. Das man fand die natürlich cool. Und es gab aber auch genug von den, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Winzern, die das sehr seltsam beäugt haben.
Hast du irgendwann mal die Möglichkeit gehabt oder dich entschieden, eine Weinausbildung zu machen und die dann doch nicht gemacht oder so? Hast du immer gesagt, das machst du nur nebenbei?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich hätte dich entgeistert.
Aber so wie du von Wein redest und Wein auch verkostest und beschreibst, hätte ich mir jetzt schon gedacht, dass da vielleicht mal Ambition gewesen wäre.
Aber wie du gerade eben gehört hast, bin ich ja eigentlich schon bei euch an Bord.
Ich
rede ja schon von uns.
Ja, du kommst ja auch immer zu den geheimen Sommelier-Verkostungen.
Und erklär den Jungs dann mal, was es wirklich im Glas ist. Nee, gar nicht. Aber auch, und ich glaube, deswegen fasziniert mich Wein so sehr, ich habe das Gefühl, Erwachsene haben ganz selten noch Hobbys, um ehrlich zu sein. Also die meisten Leute um mich rum haben keine Hobbys mehr. Die arbeiten viel, die gehen dann zum Sport. Das machen sie aber auch eher, weil sie sich halt gut fühlen wollen und gut aussehen wollen. Dann gehen sie abends mit Freunden in die Bar und am Wochenende gehen sie mal einen Kinofilm gucken. Aber die wenigsten Erwachsenen so haben um mich rum noch Hobbys. Und ich finde es ein Riesengeschenk, dass ich ein Hobby habe. Und dass ich ja vor allem auch ganz, also Wein ist ein fantastisches Hobby, weil man kann es so perfekt in verschiedenen Dimensionen ausleben. Man kann, wenn ich im Zug sitze, kann ich was darüber lesen. Wenn ich Bock habe zu saufen, kann ich saufen gehen. Wenn ich Bock habe, mich irgendwie konzentriert an eine Flasche Wein zu setzen, kann ich es auch machen. Das ist einfach ein super vielschichtiges Hobby. Und ich fände das so schade, oder es wäre für mich absurd, das Hobby, das ich habe, noch loszuwerden und zu sagen, komm, lass mal irgendwie auch noch Geld rausruppeln. Also bin ich total froh drum, dass ich das habe.
Ja, na, aber oft ist es ja nicht so, dass du sagst, man rubbelt Geld raus, sondern es gibt ja wahnsinnig viel, so habe ich kennengelernt an der Weinakademie, pensionierte Doktoren und so weiter, die dann so sagen, oh ja, lass uns jetzt eine Weinschulung gehen, weil dann kann ich noch zusätzlich sagen, ja, ich bin Weinakademiker oder so. Ja.
Das sage ich aber trotzdem einfach so.
Ein Examen zu holen.
Ist mir egal.
Ja,
ich kann es auch Zivilistin und Weinakademikerin sagen.
Aber du liest schon so richtig auch mal was über Wein.
Ja.
Das ist krass.
Jetzt guckst du mich so an, so, das kann man machen, Curly. Ja, man kann sich bei Wein einlesen. Wäre vielleicht auch mal an der Zeit bei dir.
Was liest man denn das?
Bücher.
Was Curly noch nicht weiß, ist es heute. Das ist ja seine letzte Folge. Das ist ja echt super.
Der Neuwein-Podcast.
Wir werden jetzt einfach dich in Zukunft verlieren.
Was mir jetzt erst so richtig aufgefallen ist, dass du ja die Adiletten trägst. Das heißt, der Logik nach wirst du für Terroir für
irgendwas.
Das ist super. Er ist der Weinexperte und Willi ist Lifestyle.
Ja, kein anderer hat der Adiletten. Ich glaube, ich war der Einzige, der Adiletten gehabt hat.
Das kannst du mir nicht erzählen, dass du keine Adiletten hast.
Doch, habe ich doch.
Ja, aber Entschuldigung.
Doch.
Ja, trag die mal.
Du siehst aus wie ein laufender Skate-Shop. Du hast ja wohl Adiletten zu Hause.
Doch, ich habe welche. Ich habe sogar mehrere.
Schau, es fängt schon an. Das war ja meine Befürchtung, dass sie das Gespräch irgendwann übernimmt heute komplett und uns dann vorführt.
Wird
uns
nicht
passieren.
Ich finde übrigens, dass er mit ein bisschen Luft runder wird.
Ja,
am Anfang ist schon
Am Anfang hat er ein bisschen weh. Dann, zumindest mäuselt er nicht, was ja oft ein Problem ist bei so einem Weinstil.
Zumindest was?
Er mäuselt nicht.
Ding, ding, ding.
Das ist tatsächlich Curlys Weinwörter. Und weiter geht's.
Ich habe noch nie mäuselnden Wein getrunken übrigens. Und
wirklich?
Ich bin da so scharf drauf, weil ich diese ganzen Wein, also klar, einen Korken in Wein kriegt man irgendwie mal. Fangen wir so viele Witze an, egal. Und alle reden immer von mäuselnden Weinen seit ein paar Jahren. Ich habe noch nie einen, der wirklich Mäusel getrunken
hat. Ich habe oft mäuselnde Weine probiert, aber nicht gewusst, dass dieser Ton, den ich schmecke, Mäuseln ist.
Okay.
Und irgendwann stehe ich dann mal beim Weinstand und da hat mir eine sehr, sehr tolle ehemalige Kollegin erklärt, das, was du jetzt hier hast und als so strohstaubig und Heustall und solche Sachen beschreibst, genau das ist Mäuseln in einer noch widerlicheren Form.
Kannst du, wenn das nächste Mal, wenn du irgendwas Mäuselndes offen hast, kannst du mich sofort anrufen, dann komme ich her.
Selbstverständlich. Dankeschön. Wahrscheinlich bist du dann sogar in der Bar. Schon im Vorfeld.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Mäuseln. Das Mäuseln ist eine Bezeichnung für einen Weinfehler. Der Name kommt von Mäuseurin, weil der Geruch daran erinnert. Oha. Dass Sophie den Geruch nicht kennt, spricht dafür, dass sie noch nie einen dreckigen Hamster oder Mäusekäfig hatte. Props für sie. Je nach der Intensität ist Mäuseln häufig erst im Nachgeschmack zu erkennen, wo er kratzig und lang am Gaumen bleibt. Grund für das Mäuseln sind bestimmte Hefen. Und das Mäuseln kommt häufiger in ungeschwefelten Naturwein vor.
Ich mag das übrigens wirklich gerne. Also ich habe da ein Faible für. Ich mag Weine, die so ein bisschen so einen komischen Druck haben. Und weil
edgy sind
so ein bisschen. Ja, und also nicht nur. Ich mag auch mal perfekte Runde oder so Weine, die auch wirklich on point perfekt sein wollen. Habe ich einen großen Faible für. Weine, die so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen böse Nerven, aber ich meine das gar nicht negativ. Sondern ich finde, das ist schon auch eine intellektuelle Herausforderung. Auch wenn der jetzt natürlich eher noch in der einfacheren Preisklasse von denen ist. Ich habe da einen großen Faible für. Also es ist nicht aus Versehen, dass ich das mitgebracht habe, sondern ich trinke sowas zwischendurch mal sehr, sehr, sehr gerne.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Aber du bist schon eine, also es kommt mir vor, als würdest du dir deine Gedanken zum Wein schon selber machen und nicht irgendeiner Crowd nachlaufen. Also wenn ich dir jetzt die blöde Frage stelle, Naturwein oder konventionell, würdest du sagen,
also
scheißegal,
hab's mir gut. Na, eine Mischung. Also ehrlich gesagt, ich bin auch eine von den Basic Bitches, die wahnsinnig gerne Chardonnay aus dem Jura gerade trinkt. Ne? Also ich bin da mit Sicherheit auch beeinflusst von den ganzen Medien, die man konsumiert. Dann sind die Karten ja zum Teil auch so, dass man ein Publikum ansprechen möchte, dann trinkt man das, was auf der Karte ist. Es bedingt sich so gegenseitig. Aber darüber hinaus, wenn ich so überlege, was ich mag, wenn ich mit meinen Weinfreunden zu Wein trinken gehe, bin ich schon tendenziell immer eher diejenige, die bei den People-Pleasern vielleicht sagt, weiß ich nicht, macht nichts mit mir. Und bei den Weinen, die, wo dann vielleicht der Sommelier sehr höflich sagt, der müsste noch so 2-3 Jahre liegen, da bin ich so, ja, den liebe ich. Weil ich finde die Weine, ich mag so garstige Weine auch gerne, die so ein bisschen garstig drüber sind.
Wenn es ein bisschen wehtut, oder?
Genau. Und wenn die so ein bisschen vielleicht eine Spitze zu viel haben, nicht perfekt rund sind, die man sich echt so rantrinken muss.
Wie peinlich berührt warst du eigentlich im...
Ja. Egal, was die Frage ist.
Das musste jetzt schon einen gewissen Grad sagen. Beim Alles gesagt Podcast, als Jochen Wegner gestanden hat, dass er so richtig dicke, üppige Chardonnays gerne trinkt.
Chardonnay.
Ich hätte so gern dein Gesicht gesehen.
Ich habe natürlich total reizend geguckt, wie immer, Willi.
Du hast gesagt, du hättest jetzt gerne eine Ladung Schrot mitten ins Gesicht.
Habe ich es wirklich gesagt?
Ja, und ich habe es so gefeiert.
dieses Ganze, das ist immer dieses Weinthema. Und jetzt, um mal die Frage von ganz am Anfang ehrlich zu beantworten, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ich hier bin, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und trotzdem in Anführungszeichen thematisiere, dass ich gerne Wein trinke und dafür gerne Geld ausgebe. Dann wird man natürlich in Interviews ständig nach Wein gefragt. Und ich habe da überhaupt keinen Bock, ich habe auch keine Ahnung von Wein im Vergleich zu Profis. Was soll ich jetzt in einem Podcast über Moselrieslinge sprechen? Da können die sich auch jemanden einladen, ja, der das gelernt hat. Deswegen dieses Ganze, ich trinke ja gerne das, Frau Passmann, und wir haben hier einen schönen Riesling für Sie mitgebracht. Was halten Sie von dem? Ich sage, wenn ihr euch wirklich für den Wein interessiert, dann ladet ein Sommelier ein und nicht mich. Die wollen halt immer so, die finden das halt spannend, dass ich Wein trinke, und dann wollen sie von mir irgendwie 3 Sachen hören. Und dann sage ich immer brav meine 3 Sachen und dann sagt mir immer jemand, ich trinke ja gerne so ein Primitivo. Was soll ich denn da sagen? Trink halt, ist mir egal. Ja, ich muss dir keinen Wein verkaufen.
Obwohl, da muss ich jetzt reingrätschen. Es ist schon so, dass es wahnsinnig erfrischend ist für uns Freaks, mit Zivilisten zu sprechen, die sich was sagen trauen und die eine eigene Meinung zum Wein haben. Weil das ist unglaublich anstrengend, die ganze Zeit in der eigenen Bubble zu sein. Jeder wirft mit den gleichen Wörtern umher oder sagt gar nichts, weil die Sommeliers haben ja großteils immer Angst, dass sie irgendwas Falsches sagen könnten bei Verkostungen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich jetzt immer zu den Masterclasses in der Freundschaft einlade, weil A, bist du nicht schüchtern, irgendwas zu sagen, und B, ist es sehr erfrischend, wenn man mal irgendwelche Nuancen hört oder Geschmäcker, die man sonst so gar nicht... Ja. Wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, das schmeckt nach Weißbier oder so?
Ich erinnere mich ja nicht mehr dran, aber es war bestimmt, wenn es sich beeindruckt
hat. Sowas, nein, oder so einen gärigen Ton oder so ein Weißbier, und dann dachte ich, scheiße, das stimmt, aber auf das würdest du so als Sommelier wahrscheinlich nie kommen, weil du immer irgendwelche Vokabeln suchst, die du entweder vielleicht auf diesem Aroma ran oder sonst irgendwas.
Ja, es gibt ein Vokabelbuch, wie man Geschmäcker da beschreibt.
So ein bisschen, natürlich sollst du dir deine
eigenen. Ist das die Folge,
Sachen,
in der Curly entdeckt, dass es Weinliteratur gibt?
Oh,
steht das in Büchern, kann man das lernen? Das
ist nicht dein Ernst.
Wahnsinn. Ich musste mir das aber auch echt abtrainieren, davor so eine falsche Ehrfurcht zu haben. Und irgendwann habe ich mal mit einem Kumpel darüber gesprochen. Also ich habe das ja andersrum. Ich schreibe und ich mache irgendwie Podcasts und so ein Kram. Und ganz oft kommen Leute zu mir und sagen, oh ja, ich traue dir das gar nicht, das zu zeigen, was ich hier geschrieben habe. Und ich sage, Alter, das ist halt mein Job, aber das ist mir doch egal. Also ist doch super, dass du schreibst. Und dann habe ich in diesem Gespräch mit meinem Kumpel festgestellt, das ist ja andersrum genauso affig, wenn ich anfange, eine falsche Ehrfurcht vor Leuten zu haben, die das beruflich machen. Also ich muss ja dir nicht beweisen, dass ich Ahnung von Wein habe, weil die hast du selber. Und als ich das irgendwie gecheckt habe, dann bin ich auch seitdem entspannter und versuche auch, ich finde es ganz schlimm, wenn so Zivilisten so zu schlimm fachsimpeln, weil ich mir frage, wem willst du denn jetzt gerade erklären, was der Wein ist?
Trink doch einfach. Wen willst du gerade beeindrucken?
Genau, wen willst du gerade beeindrucken? Dem Typ, der die Bar gehört, und ich finde es einfach, ich trinke einfach gern Wein und ich rede da gern drüber und ich rede aber auch sehr gern Quatsch. Also ich finde am lustigsten, wenn ich sage, das ist doch das und das, sagt nicht mal ansatzweise. Das ist nicht mal ansatzweise das, was du gesagt hast. Und dann ist es umso lustiger, wenn man beim nächsten Mal richtig redet.
Ja, voll. Aber schreiben dir auch auf Insta schon so Leute, boah, Sophie, ich sitze jetzt gerade im Restaurant, was soll ich bestellen?
Ja, du mir. Ja.
Fuck! Ich habe gesagt, wir reden nicht drüber.
Na, wie ist das? Genau, so vom Influencer-Ding her.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich das aber auch völlig. Weil ich finde ganz wichtig, dass man auch immer bei seinen Leidenschaften oder seinen Hobbys weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Und ich habe das halt nicht gelernt. Was soll ich jetzt Leuten Wein empfehlen? Ich kann sagen, den Wein trinke ich selber gerne. Oder wenn jemand sagt, ich möchte einen Riesling aus dem Elsass, dann kann ich dir sagen, diesen Riesling aus dem Elsass trinke ich immer gerne, wenn du das und das ausgeben möchtest. Aber ich würde jetzt nicht ansatzweise anfangen, für Empfehlungen auszusprechen. Dieses ganze Weinthema auf Instagram ist für mich so als jemand, der nicht beruflich mit Wein zu tun hat, ganz komisch, weil ich kann posten, was ich will. Ich kann posten, dass ich mir Gucci-Schuhe gekauft habe. Das interessiert niemanden. Wenn ich eine Flasche Wein poste, dauert das 12,5 Sekunden, bis jemand gegoogelt hat, was die kostet und mir dann sagt, krass, so und so viel Euro für eine Flasche Wein.
Nicht dein Ernst?
Na, safe. Echt? Also, wenn du in Deutschland Geld für Essen und Trinken ausgibst, bist du sofort ganz verdächtig. Also, sobald ich Wein poste, habe ich eigentlich eine Debatte über, es gibt doch auch günstigeren Wein und, die feine Frau Passmann. Und das Beste, was ich gehört habe, war mal, du machst hier irgendwie einen auf Upper East Side, wo ich dachte, okay. Ich weiß nicht, ob man auf der Upper East Side einen Riesling für 18 Euro trinkt. Ich glaube eher nicht. Aber,
Champagne in the brain. Also.
Und deswegen finde ich es eher wahnsinnig nervig, was da so an Nachrichten kommt. Krass, aber ich glaube auch, dass eine Dunkelziffer dann auch Wein kauft. Daran glaube ich schon. Leute kaufen Sachen nach, die sie auf Instagram sehen. Ich glaube, ein paar Leute werden vielleicht zwischendurch sich das ein oder andere Screenshotchen machen und dann vielleicht mal eine vernünftige Flasche Wein kaufen.
Krass, dass die Leute das so haten, hätte ich nicht gedacht.
Also hättest du das auch nie vorgehabt, so Wein-Influencerin mal zu werden?
Nee. Es gibt die Best im Game, da will ich mich nicht dran. Das hat mich, als ich die Folge mit Lou gehört habe, das hat mich sehr fasziniert. Ich meine, ich bin ja auch selber abgehärtet, was Hass im Netz angeht, aber als sie erzählt hat, was sie so für Nachrichten bekommt, wo ich dachte, mein erster Gedanke war, es gibt so unfassbar viele lappige männliche Wein-Influencer, wo du wirklich auf TikTok dir anschaust, das ist gerade nicht dein Ernst, was du hier machst. Und dass die dann Nachrichten bekommt, die böse sind, ist einfach eine absolute Frechheit.
Ja, und die wirklich Bösen haben wir ja gar nicht genannt, muss man sagen. Nicht? Also waren ja wirklich teilweise so beängstigende.
Ja.
Ich muss übrigens, weil du gerade die Folge ansprichst, einen Fauxpas zugeben, mache ich nicht gern, aber das mit dem Schlüssel, das war tatsächlich ich.
Wer hat den Schlüssel verloren?
Ich habe ihn versemmelt und ich habe ihn wieder gefunden. Aha. Aber ja, ich war's.
Gut.
Ich muss das richtig stellen.
bin enttäuschend, dass du das erstmal die Verantwortung abgeladen hast auf deine Lebenspartnerin.
Ja. Schade. Muss man mal auch klarstellen.
Das sind wir doch beide nicht so gut mit Schlüsseln, siehst
du? Mit was? Mit Schlüsseln? Nein. Nein, im Verlieren bin ich ganz stark. Also im Sachen verlieren, leider. Du, um das Thema mal zu wechseln, was macht eigentlich so dieser Moped-Marathon bei dir im Ort?
Was? Meinst du das Bulldog-Treffen oder was?
Nein, es gibt in Münchweier einen Moped-Marathon.
Dann ist es nach meiner Zeit.
War gekommen, wirklich?
Oder ja, was? Leider schon.
Du kannst es jetzt voll aufklären.
Überhaupt nicht, leider.
Aber was ist das andere?
Ein Bulldog-Treffen. Es gab jedes Jahr bei uns am Kirchberg, ich glaube, es war sogar das größte Bulldog-Treffen Deutschlands, Europas, I don't know. Da haben sich halt Bulldogs getroffen, Bulldog-Fahrer. Das war der Wahnsinn. Und dann hat man sich da oben, übrigens auch in den Weinbergen quasi, getroffen. Da wurden 14 Dixie-Klos aufgestellt. Eine Coverband hat Bruce Springsteen gespielt. Und man hat halt Würstel gegessen und Bier getrunken und Müller-Thurgau-Schorle oder Schorle rot-süß. Das ist auch in Baden ein großes Ding.
Ey, das fand ich halt auch mal geil in der Zeit. Darf ich halt nicht so laut sagen, aber.
Was? Das Schorle hast du schon ziemlich laut gesagt gerade.
Was ist eine Schorle rot-süß?
Rottwein und süßer Sprudel.
Rottwein.
Rottwein halt und süßer Weiß Sprudel. Süß, halt mit Sprite halt einfach Dinge.
Ja. Rottwein mit Sprite. Habe ich auch noch mitgebracht.
Okay, dann sind auch das Bulldog-Treffen und dann hat jeder seinen geilsten Traktor mit am Start.
Ja, und dann sind die durch die Gegend gefahren und dann hat man da oben halt rumgehangen und dann standen die Bulldogs da rum. Das war tatsächlich genau das Ding. Mehr ist da nicht passiert. Das war super. Ja,
so aber
Moped-Marathon kenne ich leider nicht mehr.
Na super. Alles wieder verschissen. Ja.
Schade.
Ach, ich bereite dich einmal vor.
Für das Thema hattest du 30 Minuten eingeplant.
Genau. Leider hätte das heute eine kurze Folge.
Ja. Moped-Zivilistin.
Ja, gut. Vorbereitung. Mhm. Das war ja krass. Ich habe mir nach der Mainzer Weinbörse, ich habe da 4 Tage mit meinem lieben Curly und dem Jens durchgetrunken und mit einem Haufen lustiger anderer Menschen. Und dann musste ich mit dem LKW, quasi mit so einem kleinen LKW, Tische und Stühle verladen.
Mit dem Sprinter.
Mit einem Sprinter. Alter.
Klein LKW.
Ja, das ist ein klein LKW. So ein Transporter.
Ja. Ja, Österreich hat für alles ein lustiges Alternativwort, aber bei Sprinter klein LKW.
Naja, weil es kein Sprinter war, sondern ein Opel Movano.
Ach so, ohne Entschuldigung.
Das ist kein Sprinter.
Ja.
Sprinter ist von
Mercedes. Folge wird gesponsert von
Movano.
Geht schon da hin. So, und dann höre ich diesen Podcast eben mit diesen alles gesagt, ja. Und dann geht das so los so und irgendwann kam dann Thema Politik und dann voll die. Ich bin voll im Strudel des Feminismus auf einmal und dann überhole ich einen LKW mit Spreelinge.
Mit einem kleinen LKW?
Nein, riesengroßer LKW mit Spreelinge, also von Spreelinge, das sind diese Schwarzwaldgurken. Und dann stand drauf, unsere Gurken sind immer auf der Überholspur. Und ich dachte, okay, ich mache das jetzt sofort.
Hätte ich sehr lustig gefunden.
Die Vorbereitung war komplett für den Arsch.
Nee, das hat sich bestimmt sehr gelohnt.
Sag mal, was hältst du denn von so Leuten, die keine Winzer sind, aber jetzt so einen Wein rausbringen? Also seien es jetzt Schauspieler, Musiker, Influencers.
Weiß nicht. Ich lasse mir mein Bart auch nicht fließen von einem Laien. Deswegen würde ich eher einen Wein kaufen von jemandem, der es gelernt hat. Die Promi-Weine, die ich kenne, sind so belanglos, wie Promis halt eh sind. Alle eingeschlossen, inklusive mir. Sollen sie halt machen, aber ich finde so, ich habe das Gefühl, da ist dann Wein halt so ein skalierbares Produkt. Ne? Da geht es nicht darum, dass der ein geiler Wein ist. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe mehr Ahnung von Wein als Matthias Schweighöfer und ich würde es mir nicht zutrauen, Wein zu machen in der Koop. Aber sollen sie alle machen. Es gibt ja auch hässliche T-Shirts, dann kann es auch schlechte Weine geben. Also, ohne zu wissen, ob sie schlecht sind. Ich würde jetzt mal sagen, sie sind zumindest mit Sicherheit nicht ambitioniert. Aber andererseits muss man sagen, wenn Leute, die Fan sind von diesen Leuten, diesen Wein dann kaufen, statt den Ultraverschnitt Vollernter-Scheiß aus dem Aldi für 2,99, dann ist es mir eigentlich auch recht.
Stimmt, ja.
Also es ist halt so, man bringt halt die Leute dazu, wenigstens das vernünftige Produkt zu kaufen, auch wenn jetzt vielleicht man als jemand, der gerne ambitioniert Wein trinkt, sagt, ja, also
ist jetzt nicht
gut,
so,
man bräuchte jetzt nicht alle drei Freunde für diesen Wein, einer würde reichen. So.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Unterschied, ob du von Haus aus davon ausgehst, okay, ist das LEH-Ware, die einfach jetzt aus dem Regal genommen soll und das ist ein sauberer, fehlerfreier Wein zu einem dementsprechenden Preis, oder ob du sagst, okay, das ist jetzt der Ultra Chardonnay oder der Ultra Riesling, ja, und wir schießen alles weg irgendwie. Und aber ja, ich stehe da jetzt so und so viele Stunden im Weingarten und brock jede Beere extra. Dann ist das scheiße, wenn irgendwie so eine Geschichte erzählt wird. Aber den Wein, den du jetzt ansprichst, das ist ja das, was es ist. Also es ist von einer Winzerin gemacht, die ihr Handwerk schon versteht, zumindest. Und das sind ja, ja, es gibt blitzsaubere Weine. Ja, es gibt ja.
Ich habe mich da auch nur auf die Seite bezogen. Also ich verstehe sehr, warum die Winzerin das macht. Ich beziehe mich ja eher darauf, warum macht jemand aus der Öffentlichkeit das? Und die Promi-Weine, die mir einfallen, das sind jetzt alles Leute, wo ich überschlagen sagen würde, das sind keine Weinfreaks. Und da frage ich mich dann, warum macht man das? Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Und ja, also lieber den ordentlichen Wein kaufen, als halt scheiß Schrott, der auch beschissen für die Umwelt ist und 2,99 kostet und keiner daran verdient, außer eine Person, die halt mal irgendwann viel zu viele Weinberge geerbt hat irgendwo. Deswegen ist okay, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Merch macht, wie jeder normale Mensch auch. Jeder, ja, normale Promi auch.
Ich habe heute Morgen witzigerweise so eine Mail bekommen von einer befreundeten Band, Rapper, Sängerin, ich sage jetzt mal, könnte alles sein, aber dann so dieses, wie könnte unser Eistee heißen? Und dann dachte ich mir auch so, nein, Bro, bitte nicht, das ist nicht dein Ernst, oder? So, da bin ich nur drauf gekommen, weil da ist ja so die Eistee-Flut über Deutschland reingebrochen,
ja,
was ja einfach daran liegt, dass Eistee halt das meistverkaufte Getränk in der Tankstelle und so ist.
Auch bei Eistee muss ich sagen, es ist ja eh frech, womit so Teenie-Stars und Rapper sind ja auch wenn sie es nicht hören möchten, ja, vor allem Teenie-Stars, wenn man sich deren Zielgruppe anschaut. Ich finde es schon auch echt frech, mit was die den Kindern echt das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Da kostet irgendwie so ein T-Shirt 40, 50 Euro. Wo ich sage, okay, dann kauft euch lieber einen Brattee, der kostet irgendwie 3 oder 4 Euro, ist immer aber noch frech
auch
viel.
Auch schon krass teuer, frech, wenn du es vergleichst.
Aber dafür müsste das arme Kind wenigstens nicht 6 Monate das Taschengeld sparen. Das also stimmt, ja. Finde ich irgendwie dann noch ein bisschen weniger schäbig.
Ja, das stimmt schon. Ich fand es halt nur irgendwie krass, wie das da ja schon auch krass funktioniert hat. Also bei diesem Weinding ist es ja schon eher so Nischensache, würde ich mal sagen. Aber so Brattee und so, die haben wir schon ganz gut.
Witzig fände ich es halt, wenn ein Promi mal einen Wein machen würde und der wäre wirklich ultra ambitioniert. Also wirklich auch komplex und anstrengend und teuer und sich so richtig involvieren in den Wein. Das fände ich dann wieder witzig.
Ja, erzählt wird das ja gerade von Thomas Anders, glaube ich.
Der echt? Macht,
der ist jetzt involviert in ein Rosé-Projekt vom
Dirk Rührt. Das Rosé-Projekt von Thomas Anders, das klingt wie eine Zeitverbrechen-Folge.
Ja, ich wurde vor kurzem auf der Mainzer Weinbörse, habe ich das probiert, und zwar mit den Worten, komm mal her und kostet den teuersten und besten Rosé Deutschlands.
Ja, geil.
Ja, und ich wollte zuerst direkt weitergehen, aber dann dachte ich, der Nebenstand war ziemlich voll.
Probier ich mal.
Dann probier das doch mal, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das involviert ist. Aber Ding sagen ja, die sind involviert, nicht Brangelina.
Miraval.
Ja, Miraval. Ja. Halt.
Aber wurden die nicht mittlerweile von einem russischen Oligarchen gekauft?
Ja, ist echt? Oft, ja.
Die beiden? Oder
ja, die beiden. Als Menschen. Ja.
Aber Miraval ist ja auch so ein. Ist ja auch im Rap-Game. Ist krass, irgendwie so in Amerika so haben die so Crystal und Ace of Spades Flaschen und in Deutschland in den Rap-Videos haben die jetzt so Miraval. Ja. Ich dachte mir so, okay,
ich
könnte es
immer so rühren, wenn ich Miraval-Flaschen in so Videos höre, denke so, ja, Bro, dann halt wieder irgendwie teuren Champagner wenigstens.
Ja, genau. Oder halt Eistee, aber nicht Miraval, Bruder. Das ist irgendwie so ein bisschen.
Mm. Du griffelst schon zum nächsten, ich sehe es kommen.
Ja, ich muss den nächsten Wein probieren. Irgendwie ist das...
Okay.
Histamin-Game relativ hoch.
Ist da was?
Sag ich das später nochmal. Was machen wir jetzt?
Lass uns einen Riesling trinken. Das ist eh das logische nächste Thema.
Riesling. Lass ihn rieseln, Bruder.
Passen ja hervorragend zusammen, die beiden Weine. So, wir trinken jetzt Riesling von der Fels 2018 von Juli und Klaus-Peter Keller.
Jawollo.
Jawollo. Wieso?
Mir war klar, dass ich einen Riesling mitbringen muss, möchte, will, soll. Ich habe so ein Maskottchenverhältnis zu Riesling. Du kennst diese Leute, die in der 8. Klasse oder in der 6. Klasse mal sagen, einmal, ich mag gern Eulen. Und dann kriegen sie den Rest ihres Lebens so Eulensachen geschenkt. Oder irgendwas, die sagt, die mag voll gerne die Farbe grün und dann kriegt sie nur, ja, grüne Sachen geschenkt. Und ich habe das Gefühl, bei mir war das so mit Riesling. Ich habe irgendwann mal mit 18 oder 19 in einem Interview gesagt, ich trinke wahnsinnig gerne Riesling. Und seitdem In jedem, ausnahmslos jedem Interview kriege ich Riesling vorgesetzt. In Talkshows steht da eine Flasche Riesling. Immer guter Kram. Und auch bei Alles gesagt, natürlich zwei Flaschen Riesling. Hier, Frau Passmann, was halten Sie von dem Riesling? Ich kriege Riesling-Merchandise zugeschickt, weil alle der Meinung sind, dass ich in meinem Leben nichts anderes saufe als Riesling.
Irgendwann wirst du Riesling hassen.
Na, ich hatte schon die Phase, wo ich echt kein Riesling mehr sehen konnte. Und ich hatte auch die Phase, also ich finde halt Riesling, gerade wenn man so anfängt, sich für Wein zu interessieren, natürlich eine irre komplexe Rebsorte, weil das einfach, weil du quasi alles damit machen kannst und du merkst, wenn du dich ein bisschen anstrengst, schmeckst du tatsächlich die Unterschiede, von wo der Wein herkommt. Da explodiert ja dein Gehirn als Anfänger, dass man das wirklich schmeckt. Und irgendwann kommt dann so ein, mal was anderes trinken als Riesling und sich ständig den Magen zu übersäuern. Und bei mir kam eben wirklich dazu, mir fällt nicht ein, wann ich das letzte Mal irgendwo aufgetreten bin, im Fernsehen war, in einem Podcast zu Gast, wo nicht eine Flasche Riesling im Backstage stand oder auf der Bühne. Und das ist natürlich total süß, weil alle geben sich Mühe und recherchieren. Aber alle haben auch ganz unterschiedliche Informationen, was mein Lieblingsriesling ist. Also es gibt Leute, die sind fest davon überzeugt, dass ich nur Rheingau-Riesling trinke. Ich weiß nicht, wo die das alle herhaben, aber Riesling und ich ist auf jeden Fall so ein Maskottchen-Thema. Und deswegen wusste ich, ich bringe Riesling mit. Und dachte aber, dann will ich wenigstens was mitbringen, was schon sehr an einer, würde ich sagen, klassischen Stilistik vorbeigeht, weil es schon deutlich filigraner ist. Und ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend. Und ganz, also als ich die erste Flasche davon aufgemacht habe mit einem Freund, waren wir beide sehr, sehr ehrfürchtig, weil ich finde es einen sehr, sehr beeindruckenden Riesling, der, Achtung Willi, lecker ist.
Ich habe mal gewartet heute auf Leckerberg von Stefan Winter. Bin jetzt qualitativ froh natürlich, dass
Mir hat, da war. Mir hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, erzählt, dass du, Willi, dieses Wort lecker so sehr hast. Und irgendwann war ich in einer Freundschaft und habe es in einem Gespräch, glaube ich, wirklich 5-mal untergebracht. Ah, ich habe so einen richtig leckeren Riesling getrunken. Und Willi, ich glaube, du hast dich wirklich festgekrallt in der Theke.
Ich dachte so, mit der rede ich nie mehr.
Ja.
Shelley, das ist jetzt dein Gast.
Ja.
Ja, und deswegen wollte ich was mitbringen, wo ich dachte, dass, also wenn es dazu führt, dass ich jetzt in jeder Fernsehshow einen Keller-Riesling bekomme, ganz ehrlich.
Genau, ich wollte gerade sagen,
die großen Gewächse und so, gell?
Du gerne.
Jetzt die Möglichkeit, den festzulegen.
Die feine Frau Passmann.
Okay, also sagen wir mal.
Warst du mal auf dem Weingut? Hast du die mal kennengelernt oder so? Nee.
Ich kratze an der Tür, aber werde nie reingelassen.
Ich finde das hervorragend.
Aber es ist unglaublich. Und der hat sich, die letzte Flasche hat sich auch über die Stunde, die wir sie gesoffen haben, auch so ständig verändert und blieb aber in der Dichte und dem Druck total gleich. Und ach,
das ist geil, ja.
Schon, gell, obwohl es trocken ist, Curly.
Ja,
trotzdem. Schmeckt er trotzdem.
Ja, das ist eine Kabi-freie Zone hier.
Ja, genau.
Kabi-frei. Trinkst du gern Kabis?
Jeder trinkt gern Kabis, oder?
Ich glaube nicht.
Echt nicht? Nee. Also ja, schon.
Ich trinke auch nicht gern alle Kabis. Es gibt ja so viel. Nicht so gute Kabis, tatsächlich.
Ich frage mich, wie viel Zeit wir wirklich sparen am Ende unseres Lebens, dass wir Kabi sagen und nicht Kabinett. So einen kleinen Schmerz habe ich schon am Ende meines Lebens. Ich sage so, kann man es nicht einfach aussprechen.
Kabinett?
Ja, Kabinett.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich war zu Beginn auch dagegen, aber dann hat es mir irgendwann erwischt.
Ja.
Das ist so süß, irgendwie. Kabi.
Ja.
Wir haben jetzt rausgefunden, auch kann man nachhören in der Weinbörsenfolge, Live-Podcast, woher kommt denn eigentlich das Wort Kabinett?
Das wüsste ich auch nicht.
Habe ich recherchiert.
Ja, tatsächlich, ja. Können jetzt nochmal vielleicht ein Wörterbuch draus machen.
Ich habe letztens erst gelernt, dass Batterieberg heißt, weil er weggesprengt wurde. Fand ich super.
Der was?
Der Batterieberg wurde weggesprengt.
Was ist der Batterieberg?
Tja.
Ja, was?
Könnte man Gernot Kollmann gleich mal einladen vom dazugehörigen Weingut. Das wäre natürlich auch voll okay.
Okay, bis bald.
Was?
Ja, Gernot Kollmann oder wie der heißt.
Ach so. Na, ich finde den Riesling so super spannend, weil es ist ja eigentlich nicht das große Gewächs, sondern es ist meistens eine Cuvée aus den jungen Reben der großen Gewächse.
Ah.
18 eigentlich ja nicht so spannendes, also für mich meistens nicht so ein spannendes Jahr, war sehr warm, sehr üppig. Aber der versteht es trotzdem, diesen Zug reinzubringen und diese feine, lange, lange Klinge. Und das braucht auch natürlich viel Luft. Aber ich finde, das verändert sich ja hervorragend mit Luft.
Also die letzte Flasche haben wir auf jeden Fall sehr, sehr bedächtig aufgemacht, haben sie wieder weggestellt und dazu einen Zwischenwein getrunken. und gesagt, wir warten jetzt mal, beziehungsweise ich habe das nicht entschieden, sondern mein viel firmerer Weinfreund hat entschieden, wir warten jetzt mal. Und es war sehr, sehr beeindruckend. Und das war wirklich, also ich bin natürlich, ich trinke ja auch, die meisten Weine zu Hause trinke ich so, weil ich was lernen möchte über Wein. Das heißt, ganz, wenn ich so zu euch komme, dann trinke ich halt Wein, weil ich leckeren Wein trinken möchte. Nee, weil ich einfach Wein trinken möchte. Und wenn ich aber zu Hause mir Weine aufmache, dann mache ich das schon meistens, weil mich interessiert, was zu lernen über den Wein. Und das war aber so eine Flasche, das war so die Flasche dieses Jahr, wo ich dachte, oh fuck, mir ist völlig egal, wir müssen auch gar nicht drüber reden. Ich möchte ihn einfach trinken und möchte noch ganz lange an diesen Wein denken. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass Weine das immer können, dass man sich an so eine Flasche, und ich habe ja kein, also ich habe überhaupt kein kulinarisches Gedächtnis, wie das wahrscheinlich Sommeliers immer haben. Ich könnte dir nicht sagen, wie ein Wein, jeder Wein noch schmeckt, aber es gibt immer so ein paar Flaschen, die man getrunken hat. Ich könnte dir heute noch sagen, wie der Auxerrois von Ana Le Moll schmeckt. Ich würde mir zutrauen, den noch zu erkennen. Und das gibt immer so ein oder zwei Flaschen, die sich so in mein Hirn einbrennen, wo ich denke...
Das ist aber sau selten, so ein Gedächtnis zu haben, nicht? Das sagt man ja auch Robert Parker zu unter anderem, dass er so Weine immer mal wieder erkennt. Ich weiß nicht, ich tue mir da eher schwer. Also ich glaube immer, das zu wissen und dann sage ich, hey, Burschen, ich sage euch den Wein jetzt an, in so einer lustigen Weinrunde, kein Problem. Aber ich schaff's dann nicht. Du glaubst immer nur, dass du es schaffst, aber keine Chance. Nimmst du oft so Restaurantbesuche her, irgendwie um Sachen zu lernen, oder bist du dann nur die Genießerin, dass du gar nicht drüber nachdenkst? Oder kannst du das überhaupt noch? Kannst du einfach ein Glas Wein trinken, ohne dass du drüber nachdenkst?
Ja, weil ich das auch nicht mag, wenn Leute, und da unterscheide ich jetzt nicht zwischen Zivilisten und euch Beruflichen, ich mag das nicht, wenn Leute keinen Wein entspannt mehr trinken können. Ich finde es sehr, sehr unangenehm und auch irgendwie unhöflich, wenn Leute so raushängen lassen müssen in jeder Situation, dass ihnen A, entweder der Wein nicht genügt oder B, sie eigentlich über den Wein sprechen möchten, wenn alle Leute drumherum sich nicht für Wein interessieren oder entspannt einfach über was völlig anderes reden wollen. Deswegen, ich finde das fast schon snobby, weil man vielleicht nicht unbedingt in jeder Runde immer nur darüber sprechen möchte, dass eine Person sich sehr für Wein interessiert oder sogar damit arbeitet. Und deswegen kann ich das. Man trinkt ja auch einfach oft genug jetzt nicht besonders interessante Weine, so in irgendwelchen Backstages und auf irgendwie irgendwelchen, wo man halt schnell was essen geht und dann abends ein Glas Wein trinkt. Ich trinke dann in solchen Fällen wahnsinnig gerne Weißweinschorle, weil ich es ein super Getränk finde. Aber wenn ich eine Flasche Wein oder ein Glas Wein bekomme, das irgendwie interessant ist, dann will ich unbedingt zumindest ein, zwei Schlücke sehr genau drüber nachdenken, was es ist. Aber vor allem, weil es mich halt interessiert, viel, viel mehr noch über Wein zu lernen in den nächsten Jahren. Und dann muss man den Kram halt saufen. Ne? Man kommt nicht drum rum. Leider.
Oh, Mensch. Das ist echt so, ne?
Schade.
Wie ist das so bei den Auftritten, wenn du da das Riesling-Maskottchen bist und immer einen Riesling vorgesetzt kriegst? Was war denn das wirklich Grindigste, was du jemals hingestellt bekommen hast?
Grindig gibt es gar nicht, weil es gibt immer jede Lesung neue Level von Grindig. Weil da werden auf einmal Rieslinge angeschafft, wo ich sage, aus welchem Supermarkt, aus der Krabbelkiste habt ihr das denn gefunden?
Und das auch noch warm dann wahrscheinlich.
Warm und aus einem Wasserglas. Das ist mir dann auch, ich finde es total rührend, dass da, weil das zieht ja, das muss man sich auch vorstellen, das ist ja nicht, die ist ja nicht einfach da, ein Praktikant wird losgeschickt mit der Ansage, die Frau Passmann trinkt gerne Riesling, und dann muss irgendwie dieser arme Praktikant in einen Supermarkt und dann steht er vom Weinregal und denkt so, was kaufe ich denn jetzt? Und so, und dann für jemanden, der sich nicht mit Wein auskennt, dann sind irgendwie schon 12 € für eine Flasche Wein absurd viel Geld, und dann greift man halt irgendwas, damit der Chef nicht sauer wird, weil man zu viel Geld für den Wein ausgegeben hat. Und dann freue ich mich und finde es total lieb und verschall das dann halt. Und das ist dann auch okay. Ich hatte letztens eine Lesung in Wien und da habe ich eine Magnum...
Rabenhof-Theater.
Ja, Rabenhof, das war so wunderschön. Rabenhof-Wien ist der beste Laden aller Zeiten. Und da habe ich eine Magnum Grüner Veltliner auf den Tisch gestellt bekommen auf der Bühne. Das war super.
Eine Magnum direkt.
Ja.
Naja, der Durst ist ja bekanntlich da, nicht?
Ja.
Ich finde das leibend. Und ich finde es immer so arg, so, also wenn wir gerade im Restaurant waren, ich meine, du wirst das Problem wahrscheinlich auch manchmal haben, wenn man so Wein aussucht, so sagen wir, du hast ein Date zum Beispiel, ja, also du bist mit irgendeinem Typen in einem Restaurant, du suchst den Wein aus, wie oft bist du gefragt, ob du den Wein verkostest oder nicht?
Ich raste aus. Ehrlich, wirklich ohne Flachs. Also wir können.
Ich habe auch gesagt, ich soll das fragen.
ohne Flachs. Man kann über Längen darüber sprechen, warum ich irgendwie mich an eurer Theke festgebissen habe und nicht mehr weggehe und Stammkundin bin. Ihr seid der einzige Weinladen, bei dem mir das beim allerersten Mal, als ich da war, nicht passiert ist, dass meine männliche Begleitung nicht gefragt wurde statt mir. Es passiert mir in ausnahmslos jedem Restaurant, dass wenn ich den Wein bestelle, ich möchte das Weinbuch haben, ich unterhalte mich mit dem Sommelier über, was die so haben. Der müsste also mitbekommen, dass ich jetzt nicht komplett ahnungslos bin. Und sobald der Probierschluck an den Tisch gebracht wird, kriegt der Mann den zu probieren. Und ich habe die ersten Jahre habe ich da einfach immer so die Faust in der Tasche gemacht, weil ich dachte, ich möchte ja jetzt niemanden in die Bredouille bringen. Habe dann aber gemerkt, am unangenehmsten ist es für den Mann, der den Wein probieren muss.
Ja, klar.
Weil der dann so mit zitternden Händen sagen muss, ist der Pinot Noir, ist der lecker.
Sag mir über deine Augen, ob er gut ist.
Genau.
Ja, und
stell dir vor, der korkt dann noch. Ja, und er sagt, dass er geil ist. Erstes Date gelaufen, ciao, danke.
Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich hoffe, ein sehr angenehmer Gast zu sein. In dem Moment staure ich Sommeliers zusammen, weil ich es wirklich eine Frechheit finde. Ich bezahle diesen Wein, ich suche diesen Wein aus, ich möchte diesen Wein probieren. Es gibt keinen Grund, dass ich diesen Wein nicht probieren darf. Nee. Und ich habe die Ahnung am Tisch. Und es gibt ganz viele Konstellationen übrigens, wo ich mit Männern unterwegs bin, die deutlich mehr Ahnung von Wein haben, dann lasse ich die probieren. Es gibt so ein paar Restaurants mittlerweile, wo die Sommeliers dazu übergegangen sind, allen einen Probierschluck zu geben. Mhm. Aber auch das leuchtet mir nicht ein. Die Person, die bestellt, soll doch einfach entscheiden, ob der einen Fehler hat oder nicht. Oder sagen, ob der gut ist oder ob der so ist, wie er ihn erwartet hat. Mir egal. Und ich finde es, ja, es geht mir nicht in den Kopf. Und das ist das einzige Mal, wo ich wirklich kurz böse werde, weil ich gebe viel Geld aus für Wein. Ich möchte bitte entscheiden dürfen, ob der richtig ist.
Ja, klar.
Und dann bin ich wieder total nett.
Es gibt ja auch total viele Situationen, wo beide nicht so wissen. Oder wenn vier Leute sitzen, was sie trinken, dann mache ich das auch oft. So, hey,
ja.
Freunde, probiert mal synchron, ob euch das schmeckt oder nicht, oder ob man einen Fehler hat.
Probierst du auch manchmal dann?
Ja, ich probiere jeden.
Ja, schon klar. Aber ich meine, wenn ich jetzt am Tisch sagen würde, boah, ich habe gar keine Ahnung, probier du doch mal. Wird spannend.
Nein, ja, eigentlich schon. Also wenn du es willst, mache ich das schon. Aber ich mache es jetzt nicht automatisch. Ich finde das nämlich auch nicht cool.
Nee, ich finde ehrlich gesagt, also ich bin natürlich keine Sommeliere und deswegen ist euer Job, ihr müsst ihn definieren. Wenn ich so als Gast irgendwo hingehe, habe ich auch das Gefühl, das ist doch auch Teil eures Jobs, dass ihr checkt, was ist die Konstellation am Tisch und wer sollte jetzt gerade clevererweise probieren. Mich überrascht das dann immer, dass so völlig random entschieden wird, na, der Kerl wird schon Ahnung von Wein haben. Ja. Hätte Ahnung von Wein, würde er hier nicht sitzen und wie irgendwie ein Reh im Scheinwerferlicht sich das Glas Rotwein anschauen.
Ja, es ist ein schreckliches Phänomen, muss man ehrlich sagen.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwann mal einen Post bei Instagram zugemacht und war letztens in einem Restaurant, da sagte der Sommelier zu mir, dass eine Gästin vor ein paar Wochen bei denen war und gesagt hat, ich habe also fast mal gelesen, dass die Frau auch probieren darf, wenn sie bestellt. Und da war ich so, ja, ich geil. Radikalisiere die Frauen in Berlin, dass sie auch den Probierschluck bekommen. Ja. Und dann meinte er so, ja, das hat er auf jeden Fall Erfahrung mitgemacht, dass mein Instagram-Post also
die Castro-Welt umgekrempelt hat.
Wenn ich im Restaurant bin und ich bestelle nicht, was mir immer häufiger passiert, seitdem ich mit Lou unterwegs bin, weil sie halt auch gerne bestellt, so, und dann soll sie probieren, aber es passiert dann immer und das ist mir dann oft so unangenehm und dann denke ich mir eh schon, wenn ich dann vielleicht den auch kenne oder die Sommelier auch, hey, lass mal die probieren, so, und das ist dann oft ein bisschen so, komisch.
Unangenehm.
Komisch.
Sag mal.
Hast du für dich selber eine große Entwicklung irgendwie gemacht beim Weintrinken, sodass du selber sagst, hey, wow, ich bin jetzt richtig so im Weingame, ich schmecke mehr, oder der Geschmack hat sich komplett verändert zu Beginn?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, würde ich sagen, gerade im letzten Jahr total viel über Wein gelernt und fange auch an, Rebsorten zu schmecken. Also klar, es gibt so Rebsorten, die so Riesling kriege ich jetzt schon noch hin, außer er ist irgendwie völlig von der Natur verweint und man schmeckt gar nichts mehr. Aber da, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel im letzten Jahr gelernt über Wein und über Rebsorten und wie die sich, also was so die Charakteristiken sind und merke auch, dass ich bei so Blindverkostungen mittlerweile manchmal ganz ordentlich calle, was dann für große Heiterkeit sorgt bei meinen Weinbro-Freunden. Und weiß aber trotzdem noch nicht ansatzweise, was wirklich mein Geschmack ist. Ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht an dem Punkt, dass ich wirklich weiß, was mir wirklich schmeckt, weil ich noch so viel trinke, was ich noch nicht getrunken habe, dass mich da im ersten Moment gar nicht interessiert, ob es mir schmeckt, sondern ich will es getrunken haben erstmal. Und ich habe so ein paar Sachen, also ich weiß so grundsätzlich, ich mag Rotweine mit viel Säure. So, das ist aber eine Sache, die lernt man, das ist jetzt sehr, sehr allgemein, sehr vage. Ich mag druckige Weine, ich mag ein bisschen geröllige, dolle Weine, garstige Weine, die ein bisschen bisschen, ich mag nicht so runde, perfekte Weine, die machen nicht so viel mit mir. Ich habe gern irgendwie Ärger im Glas. und es gibt natürlich so ein paar Winzer, die das sehr, sehr gerne machen und perfektioniert haben. Aber darüber hinaus würde ich mir jetzt noch keinen Weinkeller, ehrlich gesagt, so einen richtig ambitionierten anschaffen, weil dafür bin ich mir selber noch gar nicht sicher genug, was ich wirklich mag. Ich bin immer noch sehr, sehr fröhlich am Rumprobieren und im Restaurant bin ich auch sehr, sehr gerne mit meinen Weinfreunden, die viel mehr Ahnung haben als ich, unterwegs und die entscheiden dann ganz oft, was probiert wird und ich lerne da wahnsinnig viel und möchte auch wahnsinnig viel lernen. Aber, also ja, ich habe viel gelernt und nein, ich weiß noch nichts.
Aber das stimmt schon. Ich bin da auch noch weit von entfernt zu sagen, so, boah, das ist jetzt mein Lieblingswein oder so, weil man halt so viel trinkt, immer Neues kennenlernt, wo man so denkt, boah, das könnte auch geil sein,
Also der Wein, der für mich most mindblowing war, war dieses Jahr Trousseau von Ganevin. Ich saß eine halbe Stunde schweigend am Tisch. Ich habe einfach nur, also, ja, können alle nach Hause gehen. Können alle nach Hause gehen, dass die Flasche da ist, mir alles scheißegal. Das kommt so dran an was ich jeden Tag trinken möchte, aus dem Bauchnabel von irgendjemandem. Ist mir alles, ja, super. Aber darüber hinaus gibt es tausend Sachen, wo ich vor einem Jahr dachte, mag ich überhaupt nicht. Und dann merke ich, ah ja, doch, spannend. Ich finde auch ganz viel, überfordern mich Wein auch einfach noch. Ich trinke die und ich bin mit Leuten unterwegs, die schon viel länger Wein trinken, viel ambitionierter Wein trinken. Und die können mir dann, die können, oder ich finde, beziehungsweise andersrum, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Weintrend, dass es immer mehr in die Richtung geht von so filigranen, so sanften, aber perfekt gemachten Weinen, gerade Naturwein-Richtung, dass ich die trinke und denke, ich verstehe schon, was ihr daran beeindruckend findet, aber über das beeindruckend hinaus schmeckt es mir nicht. So, es ist mir zu leicht, es ist mir zu wenig druckig, es ist natürlich sehr filigran gemacht, es ist ein beeindruckendes Handwerk, aber es ist mir zu dünn. Und da glaube ich, das sind dann Weine für Leute, die viel Wein trinken. Und da weiß ich zum Beispiel nicht, schmecken mir die irgendwann oder schmecken sie mir einfach nie.
Aber das ist ja ein guter Punkt, wenn du selber für dich entscheiden kannst, schmeckt es da am Ende des Tages oder schmeckt
es
da nicht?
Ja. Willi, es geht immer darum, wie lecker was ist.
Richtig schön.
Noch einmal, ich werde rausgeschmissen.
Nein, kauf mir jetzt ein T-Shirt, wo lecker draufsteht. Lecker Passmann, oder? Ah,
meine Freundschaftskoop, wir machen Merch.
Ja.
Lecker Wein.
Lecker Wein.
Wir können auf jeden Fall auch mal einen Takeover machen.
Ja, was muss ich da machen?
Hast du da mal in einer Weinhandlung gearbeitet?
Nee, meine Mama hat einen Weinladen. Ja. Da habe ich aber nur rumgesessen und Weine vervakuumiert, die angetrunken waren. Das war meine einzige Tätigkeit da.
Was heißt das, wie die
Diese Vakuum-Schnäpsel, die man drauf macht, um das Sauerstoff aus der Flasche zu nehmen, okay. Der ist ein Vakuvant und die habe ich dann immer so, ich habe die immer wegvakuviert.
Dass die haltbarer bleiben.
Damit
ausgepumpt.
Ausgepumpt, ja.
Wir sagen das so, auspumpen.
Ja, ich habe die Weine ausgepumpt.
Beim Vakuumieren ist bei uns immer im Sackerl und im Vakuumierer. Nicht?
Mhm. Aber ihr habt ja auch eine Fantasiesprache.
Das stimmt. Und
ich bin die einzige Person in diesem Podcast, die Hochdeutsch spricht.
Das stimmt eigentlich.
Ja, aber Hochdeutsch wird auch überschätzt.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Wir Österreicher sprechen ja, ich sage immer, German Advanced.
Okay.
Das ist so wie Französisch, weißt du, das ist so ein bisschen mehr fließend.
Mhm. Klar. Red dir das ruhig ein.
Wegvakuumiert.
Ja, wegvakuumiert habe ich die Weine da. Darüber hinaus habe ich nie im Weinladen gearbeitet.
Okay.
Was
machst du so diese Cringe-Momente, wenn du mit Leuten aus deiner Branche irgendwie weggehst, trinken und da wird nur Scheiße bestellt?
Gehen.
Na, es gibt ja oft, weißt
ja,
du.
Also, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Der einzige Cringe-Moment ist für mich, ich bin wirklich, wirklich, wirklich immer wieder überrascht, wie viele Leute mit Geld und auch viele prominente Leute unfassbar unfreundlich sind zu Leuten im Service. Und wie wahnsinnig wenig Trinkgeld die geben. Das ist das, was mich, da könnte ich sterben vor Scham, wenn ich irgendwie unterwegs bin mit Leuten, die dann halt so aufrunden auf den Zehner, wenn man aber halt zu sechs gegessen hat. Das sind Dinge, die können gerne alle Grauburgunder dieser Welt bestellen. Aber so nicht bitte und nicht danke sagen, Kellnerinnen nicht in die Augen schauen. Ja, das finde ich furchtbar. Und das gibt es erstaunlich oft leider. Aber ansonsten, also, ich weiß nicht, ich finde ja eh so Weinsnobismus sehr, sehr unangenehm. Und das würde ich, erstens weiß ich noch nicht genug von Wein, um Snobby zu sein. Und zweitens finde ich eh Snobismus völlig überschätzt. Weil ich habe das Gefühl, das machen nur Leute, die es nötig haben, das zu machen. Ich habe noch nie jemanden, der wirklich, wirklich viel Ahnung hat von Wein, miterlebt, der dann so die Nase rümpft.
So. Nicht so. Na,
du mal. Schon, Curly.
Na, was heißt die Nase rümpft? Der hat schon gesagt, dass so richtig scheiße schmeckt. Und ich war letztens mit jemand, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, im Restaurant, der hat dreimal eine neue Flasche holen lassen, weil alle drei halt irgendwie scheiße waren.
Na, aber ist dann die Frage, wenn du dreimal zurückgehen lässt, weißt du nicht, was dir schmeckt oder willst du einen auf die Hose machen? Oder der gesamte Keller ist verkorkt bei denen.
Ja, das war irgendwie echt weird, weil der Sommelier hat dann auch gemeint, ja, das war halt irgendwie, nee, zweimal zurückgehen und die dritte haben wir dann getrunken, aber zwei waren anscheinend echt verkorkt, aber ich bin dann immer so, okay, seid ihr sicher? Ich weiß nicht, schon voll teuer, soll ich dich einfach trinken? Nee, wir holen eine neue und nicht so.
Mir ist das immer unangenehm, wenn irgendwas in so eine Flasche korkt, also, dass das dann überhaupt, ich meine, ist klar, nicht, aber... Aber wenn es dann ein zweites Mal, es passiert sehr, sehr selten tatsächlich. Ich glaube, bei mir ist es jetzt zweimal passiert, dass zweimal hintereinander eine Flasche gekorkt hat. Und halt kacke. Aber wegen dem Snobismus, ja, was glaubst du, wie viele Leute das bei uns in der Bar sitzen oder die früher da waren, die einfach nur einen Wein nach Preis bestellen?
Ja, klar.
Oder? Und dann wird sich der Wein halt schön geredet, weil er irgendwie teuer war. Ja,
ja. Ja.
Sollen sie machen.
Ja, es tut dann auch weh, wenn du eine 100-Euro-Flasche bestellst. Die ist dann so scheiße. Aber ja, ich verstehe es.
Ich glaube, bei 100 Euro auf der Karte fangen die gar nicht erst an zu blättern.
Das stimmt.
Wahrscheinlich. Also wenn den Typus, den du meinst, die wollen ja dann irgendein Girl beeindrucken.
Meistens, ja.
Dass sie zwischen zwei Koks-Lines noch irgendwie aufreißen wollen.
Ja,
ganz liebe Grüße nach Berlin-Mitte an der Stelle.
Also, geh. Hey, wie ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich schreibe jetzt...
Aber das ist einfach das ist ein absolutes Gerät.
Das ist
ein absolutes Gerät. Jesus fucking Christ. Oh.
Ich meine, das hat so eine Leichtigkeit.
Aber Ultradruck also, dabei. Ja.
Wahnsinn. Und es ist geil. So lang.
Wenn und so eine, also und auch so eine geile Frucht, die so nicht so reinballert, sondern die ganze Zeit dabei bleibt. Könnte ich wirklich jeden Tag saufen.
Das ist wirklich gut, oder? Hast du sehr gut mitgenommen.
Ja, danke.
Hatten wir schon mal Klaus-Peter Keller? Also ihn nicht als Gast, aber einen Wein hier? Ich glaube nämlich sicher. Nicht.
It's a first. Ja. Ich wollte fragen, wenn du so am Schreiben bist, sei es jetzt eine Kolumne oder wenn du jetzt denkst, boah, ich schreibe jetzt ein neues Buch, geht es, ist der Wein der ständige Begleiter? Jetzt nicht, weil du Alkoholikerin bist, sondern einfach so, weil auch so ritualsmäßig so. Weil man sich ja immer so vorstellt, auch so Musiker, boah ja, abends im Studio mal eine Flasche Rotwein, eine Kerze und dann werde ich kreativ. Mhm. Oder ist das gar nicht so?
Nee, gar nicht. Ich trinke nicht, wenn ich schreibe.
Echt?
Nee, ich trinke in so... ich trinke nach dem Schreiben dann, wenn ich Feierabend habe, gehe ich gerne einen Wein trinken. Aber Wein ist jetzt für mich nichts, was ich begleitend zum Schreiben trinken würde, weil es würde mich völlig überfordern. Also weil den Wein, den ich mir zu Hause dann aufmachen würde, wo ich sage, das freue ich mich jetzt auf dieses Glas Wein, das ist was, das möchte ich in Ruhe kurz trinken, ohne jetzt parallel noch ein fucking Buch schreiben zu müssen.
Yeah.
Das mache ich dann in Ruhe, das mache ich auch lieber nüchtern. Aber ich habe ja auch einen Job, der sich in den Phasen sehr unterscheidet. Also ich habe das Buch geschrieben dann zum Beispiel, dann kommt es auf den Markt, dann gebe ich aber in der Zeit halt irgendwie gefühlt 2 Monate am Stück Interviews und mache irgendwie Fotoshootings und so ein Kram. In der Zeit trinke ich dann wiederum sehr gerne sehr viel Wein.
Ja.
Weil anders erträgt man es nicht.
Aber so beim Arbeiten lieber fokussiert mäßig, anstatt zu sagen, ja. Ich konzentriere mich auf beide Sachen gleichzeitig.
Ja, voll. Ich glaube, es gibt Leute, die können so arbeiten, aber... Ich schreibe halt auch gerne. Ich bin eins von diesen Arschlöchern, das gerne schreibt. Es gibt ganz viele Autoren, die sagen, schreiben ist die Hölle für mich und das ist das Schlimmste. Ich bin so froh, wenn das Buch fertig ist. Ich schreibe total gerne. Hab da meine Ruhe, ich muss keine Leute treffen, ich kann mir morgens einen Kaffee machen, kann im Bett sitzen, in meinem Pyjama und ein Buch schreiben. Das ist der beste Job der Welt. Und deswegen muss ich mir das gar nicht schön trinken.
Das ist nice.
Ja.
Magst du Leute gar nicht so gern?
Ich mag manche Leute sehr, nee, eigentlich nicht. Ehrlich gesagt mag ich Leute schon gerne. Aber ich finde Leute erstmal okay und dann muss aber noch mehr passieren, dass ich sie mehr als okay finde. Also ich bin nicht leicht begeisterungsfähig für Menschen, aber wenn ich mich dann für Leute begeistere, bin ich sehr begeistert. Also die Menschen in meinem Leben sind die besten Menschen aller Zeiten. Und die anderen, die ich da so habe, sind auch okay. Und ich habe zum Beispiel ganz wenig Leute, die ich wirklich ganz furchtbar finde, weil ich aber auch finde, dass es was, also das hat mir zumindest meinen Job sehr doll beigebracht, wo man ja sehr viel bewertet wird und sehr viel auch Leute auf einen treffen, die sagen, ich habe das und das über dich gedacht, weil ich das und das im Internet von dir gesehen habe und dachte, du bist so und so, wo man merkt, wie überflüssig es ist, wegen ein oder zwei Sachen bewertet zu werden. Und dann bin ich diese Person, weil ich das getwittert habe oder das gepostet habe oder das geschrieben habe. Und seitdem bin ich deutlich sanfter im Urteil über Menschen, weil ich selber gemerkt habe, wie falsch man damit liegen kann. Weil mich muss nicht jeder mögen, aber manchmal gibt es Leute, die haben eine Meinung von mir, wo ich sage, aber das hast du dir jetzt zusammengezimmert wegen irgendwie 180 Zeichen auf Twitter. Das ist aber auch jetzt wirklich ein weiter Wurf. Und deswegen sind mir im schlimmsten Falle sind mir die Leute meistens egal.
Ich glaube, dass du eine ziemlich gute Wirtin wärst.
Glaubst du?
Ja.
Habt ihr einen Job frei? Bei mir läuft es gerade nicht so. Ja, glaubst du wirklich? Was ich wirklich sagen muss, ich kann mal einen Tag sehr viel arbeiten. Also wenn ihr jetzt bei euch, wenn ich quasi ankommen würde an die Theke und mich betrinken wollen würde und alle wären ausgefallen, dann könnte ich einen Tag bei euch sehr gut aushelfen. Aber ich bin da einfach zu faul für Gastronomie, muss ich ehrlich sagen. Körperlich zu faul. Ich könnte es nicht. Jeden Tag da stehen, dann schleppen und dann irgendwelche Gläser kaputt schmeißen. Und
ist schon so. Hart, ich denke mir das auch nicht
kaputt schmeißen, aber abseits der Arbeit, meine ich das so, weil wenn du so an der Theke sitzt, du kannst da total gut so Leute einschätzen und die auch begeistern. Wenn ich schon merke, dass dir da Leute nicht so geheuer sind, kannst du denen trotzdem unglaublich gut das Gefühl geben, dass die großartig sind. So.
Oh ja.
Weil oft denke ich mir, dass du machst das ja oft an der Thekenseite, wenn du alleine da bist, das, was wir eigentlich als Wirt, deswegen finde ich es immer angenehm, wenn du da vorne sitzt, wenn man kann irgendwann sagen, schau, da vorne ist die Passmann, stell dich da mal hin, plaudern mit dir. Das funktioniert.
Das klingt übrigens, also zum einen möchte ich mal sagen, das klingt so, als sei ich A, ständig alleine bei euch in der Freundschaft, was wirklich nicht so oft vorkommt.
Nein, das stimmt.
Ich war, glaube ich, zwei oder dreimal zum Abendessen bei euch alleine. Also Dankeschön. Ich bin sehr oft mit vielen Freunden, weil ich extrem viele Freunde habe und sehr wenig alleine bin. Aber das ist ja, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Stammbar habe. Und ich merke, wie lustig oder wie angenehm es ist, weil ich das alleine irgendwo essen, was schnell, ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen komisch. Und gerade wenn man alleine ein Glas Wein trinkt. Und deswegen das Gefühl habe ich gar nicht mehr, weil ich kenne die Nasen ja, die da rumlaufen. Aber das stimmt schon. Es gibt immer so ein paar Leute jeden Abend, die dann so alleine da sitzen und dann kommen die oft zu mir. Das stimmt, du schickst die oft zu mir, fällt mir gerade auf. Beim letzten Mal musste ich jemanden, der Geburtstag hatte, verarzten die ganze Zeit.
Ja, stimmt.
Und hat die Bar gesungen, für den habe ich organisiert. Das war kein Problem für mich.
Hast du auch richtig gut gemacht.
Hat er sich gefreut. Ja. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass du die immer bei mir ablädst, diese armen Seelen.
Oh nein,
jetzt ist vorbei. Schlimm wird es halt, wenn ich irgendwann die arme Seele werde. Wenn ich irgendwann von dir woanders, hier Sophie, das ist der ist auch alleine da. Ja,
genau.
Hier ist die Rechnung, bis zum nächsten Mal.
Ist dann der Club der einsamen Herzen.
Nee, also solange ich noch die Person bin, die abgeladen bekommt und nicht abgeladen wird, ist alles gut.
Na, ich glaube, das
bin Aushilfswirtin dann einfach.
Ja. Kleines Takeover könnten wir mal organisieren.
Mhm. Das würde ich ja echt gerne machen. Einen Abend.
Was gäbe es denn dann zu essen, wenn ihr?
Das ist eine sehr gute Frage. Käsespätzle und Flammkuchen.
Oh, das ist geil.
Und Patillonkrut.
Traditionell, oder was?
Mehr nicht.
Oh, ist gut, das reiht sich gut in die Freundschaft.
Und es gibt Rottwein und Weißwein.
Rottwein und Weißwein, ich will Schorle.
Oder gemischt, nicht?
Ah, Rosé. Das habe ich in Köln mal bekommen.
Ich habe Rosé
bestellt.
Weißwein mit Soda, nicht Rosé.
Nee, ich hab mal Rosé bestellt und habe Rottwein und Weißwein gemischt bekommen. An der Theke. Und da ist mir, glaube ich, ein bisschen Stammhirn aus dem Ohr geflossen, als ich das gesehen habe. Das war ganz
ist das tatsächlich?
Das ist wirklich passiert in Köln.
Du musst dann aber aufpassen, dass der Anteil an Rotwein nur ganz klein ist, sonst ist das sehr dunkler Rosé. Das unterschätzen immer die meisten.
Sonst spritzt er nur.
Ja. Das war mal unsere beste Google-Rezension, die wir bekommen haben. Das war von einem Schauspieler, nämlich August von Wittgenstein.
Mhm.
Auch nur August Wittgenstein. Das war super. Das war am ersten Abend, der Eröffnungsabend. Alles war gratis. Alles war für lau. Wir hatten, wie du gesagt hast, Rott und Weißwein. Aber halt für lau. Und ich habe bei Shelly ein Rosé bestellt. Und der Shelly sagt so, wir haben kein Rosé. Wir haben Rot und Weiß. Hier ist die Karte. Rot, Weiß. So. Und er so, ja nein, aber wir sind ja eine Weinbar und er hätte jetzt gern Rosé. Und dann fragt Jelly, wie der denn schmecken soll, ob er vielleicht eine Alternative irgendwie auftreiben könnte, weil der Keller war voll, aber halt ohne Rosé. Und er meinte, egal wie er schmecken soll, er soll Rosé sein. Und dann sagt Jelly, ja, wenn es da eh nur um die Farbe geht, dann kann ich sie einfach zusammenschütten. Und dann ist er gegangen und das war unsere erste richtig geile Ein-Stern-Bewertung. Die war auch ziemlich lang.
Muss ich mal nachlesen.
Aber gut gesessen, aber eigentlich, muss man sagen, verdient sozusagen nicht.
Ja.
Gott, passt. Haben wir noch einen Wein?
Ja, noch einen Wein. Einen haben wir noch.
Wir drücken ab. Ja, die Sonne drückt ordentlich rein hier. Das ist nicht so hell.
Was gibt's denn jetzt?
Gold Chardonnay von Leon Gold aus Württemberg. Reservé 2018. Den Wein habe ich mitgebracht, weil ich so überlegt habe, worüber rede ich eigentlich bei Wein und was erzähle ich euch? Und dieser Wein liegt mir sehr am Herzen, weil, ich ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, also ich als Selbstständiger habe ganz oft das Problem, dass ich sehr, sehr viel arbeite und sehr, sehr wenig mein Privatleben pflege. Und habe im letzten Jahr festgestellt, es geht einfach nicht. Man kann nicht immer nur arbeiten und Freunden absagen und keine Hobbys haben und kein Privatleben haben. Und man muss irgendwie sich darum kümmern, dass das eigene Leben schön wird und bleibt. Und ich habe mich Ende letzten Jahres wieder mit einem sehr, sehr geliebten Freund getroffen. Und er hat diese Flasche Wein da aufgerissen. Und wir haben die beide auch völlig fassungslos getrunken, waren ganz begeistert von dem Wein. Und sind übrigens danach noch zu euch gekommen und hatten großen Spaß.
Ihr habt mir die blind eingeschenkt.
Ja, haben wir euch blind eingeschenkt. Und das war so der Abend, glaube ich, an dem ich wieder entschieden habe, arbeiten ist super und viel placken ist super. Und man kann auch mal phasenweise sein Privatleben ein bisschen vernachlässigen. Aber das ist langfristig kein Weg, um zu leben. Und weil der Abend dann war so schön, weil wir haben beide gemeinsam beschlossen, wir müssen jetzt mal wieder schöne Sachen machen und rausgehen und uns quasi in unserem Privatleben Dinge erlauben, die über Rumsitzen hinausgehen und sich erholen von der Arbeit und Sport machen und dann wieder zur Arbeit gehen. Und irgendwie verbinde ich das immer mit dieser Flasche Wein, weil das so ein toller Abend war und weil ich das eine schöne Erinnerung finde oder ein schönes Vorhaben finde, sein Leben nicht zu verbringen, sondern sein Leben tatsächlich zu gestalten und jeden Tag irgendwie cool zu machen und nicht am Ende des Jahres sagen, wie war mein Jahr, sondern am Ende des Tages sagen, was war denn heute eigentlich eine gute Sache. Und es klingt wahnsinnig kitschig, aber es ist, glaube ich, also für mich als Selbstständige echt eine riesige Aufgabe. Nicht einfach, weil man kann ja theoretisch wirklich von morgens bis abends irgendeinen Kram machen. Und man kann auch von morgens bis abends Freunden absagen und sagen, ich habe leider noch diese wahnsinnig wichtige Soiree-Scheiße und so. Und irgendwie ist mir dieser Wein deswegen sehr, sehr ins Herz gewachsen. Und dabei wird mir auch immer am Herzen bleiben. Und darüber hinaus ist er, finde ich, unfassbar geil. Und ihr beide mochtet ihn nicht, Shelly und du? Aber
nein,
ich habe ihn trotzdem mitgebracht.
Wirklich? Kann mich, ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie ich den beschrieben habe und was mir aufgefallen ist. Ich fand, das kommt. Ich habe es ziemlich schnell gesagt, das ist ein Chardonnay. Ich habe gesagt, das ist Deutschland oder Österreich. Und so ein bisschen gemacht auf Burgund. Ich finde das cool. Ne? Das hat so eine Reduktion.
Mm, ultra. Also einfach nur Schießpulver. Ich liebe es.
Genau, ja, Schießpulver pur.
Ja. Boah, das ist krass. Ja.
So flintige Note in der Nase.
Aber ich hatte auch letztens so einen Chardonnay-Moment, wo ich danach auch schon die eine oder andere Flasche mir geholt habe, wo ich davor noch nie Chardonnay getrunken habe.
Mm. Also es hat auch so, naja, es fruchtelt ein bisschen. Hat so ein bisschen...
Und ich finde die Nase, also am Anfang, der braucht schon Luft, weil am Anfang ist er schon ein bisschen parfümiert, schießpulverig. Aber mich hat das sehr, sehr beeindruckt, als Marc da die Flasche aufgemacht hat und wir das getrunken haben. Und irgendwie, ach, weiß ich nicht, das ist einfach, Wein ist eh so ein Hobby, das mich so ein bisschen begleitet durch mein Erwachsenenleben, weil es Phasen gibt. Eigentlich merke ich daran, wenn ich Wein trinke, habe ich eine Phase, in der es mir gut geht. Weil man kann sehr schlecht unglücklich sein auf einer Weinprobe. So. Nicht, weil man betrunken ist, sondern weil Wein so ein Hobby ist. Das macht man nicht, wenn es einem schlecht geht, finde ich. Zumindest nehme ich das für mich so wahr. In den Phasen, in denen ich mich mit Wein auseinandersetze, wenn ich in Weinläden gehe...
Ja, mit Frust zur Burgunder-Vergossung.
Völlig gefrustet, die großen Pinot Noirs auf. In den Phasen, in denen ich mich mit Wein auseinandersetze, in denen ich in Weinläden gehe, in Weinbars gehe, was über Wein lese, in denen geht es mir immer gut. Und wenn ich nicht Wein trinke oder meine Hobbys vernachlässige, geht es mir nicht gut. Und deswegen habe ich immer ein großes, volles Weinregal in der Hoffnung, dass es mir immer gut geht.
Aber hast du mittlerweile das Gefühl, dass du eine gute Balance hast zwischen, also jetzt nicht trinken und arbeiten, sondern...
Hört mir auf, kannst du mir nicht erzählen, dass es einfach einfach ultra geil ist.
Selbstständigen Kram machen und genug Zeit mit lustigen Leuten verbringen?
Es wird viel besser. Und es gab echt ein paar Jahre, wo es ganz, ganz, ganz schlecht war. Muss ich wirklich sagen. Also wenn ich eine Sache an meinen 20ern so ändern könnte, ich habe einfach echt 2-3 Jahre zu viel gearbeitet und nicht unbedingt, dass ich am Ende des Tages sagte, ich habe 14 Stunden gearbeitet, sondern ich hatte kein Privatleben. Und da hatte ich durchaus mal einen Abend, an dem ich frei hatte, aber ich habe überhaupt keinen Wert darauf gelegt, ein Privatleben zu haben. Ich habe Wert darauf gelegt, einen Beruf zu haben und da möglichst erfolgreich zu sein und viel zu schreiben, viel im Fernsehen zu sein, viel Kram zu machen. Und habe wirklich so letztes Jahr sehr bewusst entschieden, das führt nirgends hin. Führt wirklich nirgends hin. Mein Job ist super, ich liebe meinen Job, ich möchte ihn unbedingt weitermachen, aber man kriegt am Ende des Lebens wahrscheinlich keinen Preis dafür, dass man möglichst oft seinen Freunden abgesagt hat.
Ja, ja.
Und deswegen so banale Dinge wie abends in der Bar kurz was essen und ein Glas Wein trinken, das reicht ja manchmal auch schon. Das muss ja nicht immer ein Gelage sein, das muss auch nicht irgendwie immer die Best-Bottle-Weinprobe sein. Es reicht ja auch manchmal einfach, sich vorzunehmen, zum Beispiel ein Hobby weiter zu pflegen. Das ist ja schon anstrengend genug als Erwachsener, dass man sich vornimmt, nee, ich bleib jetzt an dem Weinthema dran. Oder jemand will gern klettern, dann soll er klettern, aber bei mir ist halt Wein. Und deswegen ist es für mich schon deutlich, also wenn Leute manchmal sagen, es ist am Ende halt auch nur fermentierter Traubensaft. Ja, ich verstehe den Punkt, aber für mich ist es schon auch immer ein bisschen ein Gradmesser von, wie geht's mir psychisch gerade. Weil ich, wenn es mir psychisch schlecht geht, trinke ich keinen Wein. So zum Beispiel. Andere Hobbys mache ich auch nicht, aber ich trinke auch keinen Wein. Also wenn du mich 3 Wochen nicht siehst, ruf bitte an, Willi.
Ja.
Wo bist du? Wir haben Beutel für übrig.
Aber das stimmt schon. Die ganze Zeit Leuten absagen, das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Irgendwann sollte man dann mal die Kurve kriegen, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Vor allem, wenn man trotzdem dann noch Wein trinkt, ist es noch schlechter.
Ja. Aber gerade Wein ist ja auch ein perfektes Thema. Also einfach so, kann ja auch ein Grund sein, um sich zu treffen.
Ja, absolut.
Also, man hat ein Gesprächsthema und so weiter. Man kann sich auch in eine Bar setzen und dort Gin Tonic trinken oder irgendwas anderes. Aber dann gehen da halt die Themen relativ schnell aus. Ja. Aber wenn sich mehrere Leute für ein Thema interessieren, wie Wein, dann hat man immer ein tolles Gesprächsthema.
Safe.
Und deshalb ist ja Wein auch ein so guter,
People Connector.
Ja, genau.
Und für mich ist auch, also ich bin die Erste, die irgendwie lustig Trinkwitze macht und Saufwitze macht, aber für mich ist wirklich auch, es gibt ganz viele andere Aspekte an Wein, die nicht mit dem eigentlichen Alkoholtrinken zu tun haben. Also ich habe auch wahnsinnig Spaß daran, eine halbe Stunde in einem Weinladen zu stehen und dann will ich natürlich auch eine Flasche kaufen und die irgendwann trinken, aber das gehört für mich auch zu diesem Wein-Hobby-Thema. Cool. Oder mir irgendwas dazu durchzulesen oder auch meinen Podcast zu hören. Oder irgendwie auf Instagram irgendwelchen Leuten zu folgen und dann irgendwelchen Gossip mitzubekommen. Das ist ja alles dieses Universum von man interessiert sich für Wein. Und es macht einfach großen Spaß.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Weinpodcasts. Hier mal kurz ein Shoutout an all die Weinpodcaster da draußen. Wir sind ja nicht die Ersten, die das machen und auch nicht die Einzigen. Also mal einen Gruß an euch. Zum Beispiel Christoph Raffelt, der mit Original Verkorkt den besten Nerd-Podcast abliefert. Und natürlich auch an Theresa Olkus und dem Format Auf ein Glas mit. Und die beiden Blindflieger Felix und Sascha. Der Podfather kommt jedoch nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Levi Dalton mit seinem I'll Drink to Dead bleibt das Maß der Dinge. Allen, die richtig tief einsteigen wollen, können wir den Podcast uneingeschränkt empfehlen.
Mich erinnert es manchmal immer noch so ein bisschen, so im Plattenladen stehen oder im Weinladen stehen. Das finde ich manchmal so ein bisschen ähnlich, weil ich denke mir halt auch so krass, die Leute haben sich halt auch so krass wie bei gedacht, wenn sie diesen Wein gemacht haben. Es ist wie so ein Release von denen und die feiern das. Boah, finde ich das geiler, finde ich die Richtung geiler, höre ich jetzt irgendwie das gechillte Album oder balle ich mir Heavy Metal mäßig was rein. Auch wenn die Leute hier im Podcast so drüber erzählen, finde ich das halt immer voll faszinierend, was die für eine Strahlen in den Augen haben, wie wenn ich ihnen so erzähle, boah, ich habe gestern den Song fertig gemacht, das ist voll krass. Und das finde ich irgendwie immer sehr verbindend. So als jemand, der auch künstlerische Sachen macht, kann ich das mich da immer gut reinversetzen.
Ich finde es auch nochmal spannend dadurch, also ich hoffe, ich trete niemandem in irgendwelchen Zeitungen zu nahe, wenn ich sage, wir haben einen ans Miserable grenzenden Foodjournalismus in Deutschland. Also es gibt den ja quasi einfach nicht. Ich rede von den klassischen Feuilletons, die schreiben ja nicht über Restaurants oder über Trends oder über wirklich eine Kulinarik. Und deswegen finde ich es manchmal erst recht spannend, weil es so viele Themen gibt, gerade auch in diesem Wein, was Trends angeht, was neue Stilistiken angeht. Das ist ja auch alles, das ist ja nicht alles nur in sich Landwirtschaft, das ist ja auch Popkultur. Warum auf einmal irgendjemand anfängt, Naturweine zu machen, der es nicht gelernt hat. Das sind ja alles, das lässt sich ja eigentlich auch kulturkritisch ausschlachten, wenn man es machen würde. Und deswegen stehe ich auch manchmal so fasziniert vor dieser Branche, weil ich denke, niemand schreibt da Artikel drüber, aber es ist so genial, weil es lassen sich so viele Sachen über die Welt daraus ablesen. Die Art und Weise, wie allein die Art und Weise, wie Weinkarten aussehen mittlerweile, dass die so mittlerweile ultra minimalistisch sind, in einer ganz einfachen Schrift, möglichst auf eine Art möglichst schlecht lesbar, nichts fett gedruckt, sondern steht alles hintereinander, so wie vor ein paar Jahren in den Fine Dining Restaurants nur noch die Komponenten dran standen, ja, so Morchel und dann stand der Preis da oder auch nicht. Und das sind alles so Dinge, das ist so einfach faszinierend, weil es so viel über den Zeitgeist aussagt. Und allein das macht mir schon Spaß, in einem Restaurant zu sitzen und denken, ah, das ist gerade so das hotte Sternrestaurant. Und das hat schon einen Grund, dass das so aussieht und dass das da liegt und dass irgendwie jedes zweite Wort regional ist. Und das gibt's bei Wein genauso. Und so diese Rückkehr ja auch wieder zu den, ich habe das Gefühl, so eine Rückkehr zu den großen Namen, den großen Winzern. Ist alles super spannend. Und ich denke bei jedem zweiten Thema, ah, wann schreibt da endlich mal jemand irgendwie, wie in Amerika wäre es, sofort so, schreibt jemand mal den großen Artikel darüber. Und die These muss ja dann nicht richtig sein, aber es gibt einfach keine Leute, die es einordnen, finde ich.
Das stimmt, ja. In Deutschland, ja, es sind halt aber auch oft großteils, wenn ich jetzt alte weiße Männer sage, dann ist das so abgekupfert auf dein Ding. Aber der Journalismus in Deutschland, vor allem der Food-Journalismus, ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich meine, es gibt so ein paar Magazine, die erneuern sich gerade selber und die versuchen viele Dinge. Aber es ist halt auch immer irgendwie so ein bisschen das Gleiche.
Ja, nur... Ja, aber auch, also niemand hindert ja einen alten weißen Mann daran, einen interessanten Artikel zu schreiben. Das funktioniert in anderen Journalismusbranchen ja auch sehr, sehr gut. Da schreiben alte weiße Männer hochspannende Artikel in der Wirtschaft, in der Politik und im Feuilleton. Ich habe eher das Gefühl, das hat mit so einer komischen, ist einfach nicht gelernt. Und ich rede da nicht von der Restaurantkritik, sondern ich wirklich so Essen. Also eben so, es gibt einfach in den amerikanischen Medien, da gibt es so Artikel wie, warum trinken jetzt eigentlich alle Espresso Martini? Und da steht nicht drin, weil es gut schmeckt oder weil es wach macht, sondern da geht es darum, da werden so Thesen aufgestellt. Will man jetzt auf einmal wieder die alten guten Zeiten spielen? Möchte man einen Drink haben, der Flecken macht, wenn er hinfällt? Das sind alles erstmal Gaga-Thesen, aber man versucht halt Antworten zu finden auf ganz klare kulinarische Trends. Ja. Und die gibt es ja beim Wein auch. Also schmecken uns jetzt eigentlich irgendwie ungefilterte, 1 Million Jahre auf der Hefe liegenden Weine? Oder
ist das ein Statement?
Und genau, und warum ist das Statement da? Und das sind alles so Sachen, super spannend. Und das ist für mich dann auch Teil des Hobbys, dass ich ständig drüber nachdenke, was ist das eigentlich, warum passiert das? Und ja.
Trinkst du sonst da irgendwas echt gern, außer Wein?
Ich trinke mal gerne so das berühmte Zwischenbier, wenn es ein bisschen säurehaltig war beim Weintrinken. Oder so ein kaltes Bier im Sommer, eins. Und auf diesen berühmten Medienveranstaltungen, auf denen wir Curly natürlich ständig rumhängen, ja, die Preisverleihung dieser Welt, da trinke ich ausschließlich Wodka-Soda, weil ich betrunken werden möchte und meine Ruhe haben will. Und ich trinke nicht gerne Limonade.
Also du trinkst schon auch manchmal zu Betäubungszwecken.
Ja, aber dann nur Wodka-Soda, weil ich nichts Süßes gerne trinke. Ich trinke keine Limonade gerne. Ich trinke auch sehr, sehr ungern Süßweine, ehrlich gesagt. Ich kann ab einer gewissen Süße kann ich das nicht mehr gut trinken.
Wirklich?
Ja, aber nicht, weil mir nicht passiert, es bekommt mir nicht gut. Irgendwie, ja. Also mit einem Eiswein kannst du mich leider jagen, körperlich.
Ja,
ich sehe in deinen Augen, dass du mir jetzt jedes Mal einen Süßwein hinstellen wirst und sagst, der schmeckt dir jetzt.
Nein, überhaupt nicht. Den hatte ich nicht vorher eigentlich.
Ich finde dann ja auch Kavi geil, aber so süß.
Du musst so leid, weil ich bin so ein riesen Süßwein-Fan und ich versuche immer jeden irgendwie zum Schluss einen Süßwein hinzustellen. Und weil es wird viel zu wenig Süßwein eigentlich getrunken. Vor allem, wie ich ihn immer nenne, richtiger Süßwein. Also keine Kabinette oder Spätlesen, sondern.
So süß-Süßwein ist schon plus, echt nicht. Hart.
Und ich kann zumindest mir auf die Fahne schreiben, es hat nichts mit Süßwein per se zu tun. Ich kann auch ganz schlecht Limonade und eben erst recht, also auch Säfte ganz schlecht. Also das ist einfach alles, aber was sehr, sehr süß ist. Das ist auch noch
viel süßer wie jetzt Eistee oder so ein Süßwein, der schon Eistee konzentriert halt. Aber
Brattee-Kabinett.
Ey, Kaffee, hörst du zu? Melde dich. Aber ja, ich hoffe, du wirst schon mal einen Süßwein servieren, der mir schmeckt, Willi.
Ja.
Wie ist es denn mit Essen und Wein? Gehört das für dich zusammen? Gibst du dir so Weinbegleitung, wenn du ins Sternerestaurant gibst, oder bestellst du schon lieber selber 2-3 Flaschen?
Kommen wir das Thema Weinbegleitung. Jetzt muss ich wieder hinhaken.
Also ich habe das Glück, dass ich, wenn ich in Berlin in ein Sternrestaurant gehe, dass ich in der Regel, dass die Leute dann meinen Namen sehen und wissen, wer ich bin. Und dann darf ich mir rausnehmen meistens, dass ich sage, darf ich nur den geilen Scheiß aus der Weinbegleitung bekommen. Und dann kriege ich den geilen Scheiß aus der Weinbegleitung. Also die Weine, wo die Sommeliere,
so,
der Sommelier weiß.
Ach so, weil du bist ja jetzt ein Promi quasi.
Na, weil die sich halt irgendwie meist, also es gibt Läden, du weißt, da war ich auch schon öfter an der Freundin, die ich komme. Und dann kann ich sagen, könnt ihr mir den ganzen Kram, den ihr halt aus dem Keller leer kriegen müsst, nicht geben. Aber die zwei, drei Begleitungen, die wirklich perfekt passen, die würde ich gerne nehmen. Und das, manchmal klappt es und dann kriege ich halt den geilen Scheiß. Und dann nehmen wir, dann nehmen wir noch eine Überbrückungsflasche für die Zeit dazwischen. Aber letztens war ich essen und da haben wir zwei Flaschen Chardonnay gegeneinander getrunken und das war während des Essens und das war, wir haben uns einfach ständig gegenseitig auf die Schultern geklopft, weil es so geil zu allem gepasst hat. Das mache ich dann auch manchmal. Aber ich bin eher Typ Weinbegleitung.
Ich auch.
Tendenziell eher Typ Weinbegleitung, obwohl ich mich dann auch darauf gefasst mache, dass da so 2 bis 3 Gänge sind, die nichts mit mir machen in der Begleitung. Es gibt aber auch Essen, wo ich absichtlich keine Weinbegleitung nehme, weil es mich dann überfordert. Tim Raue zum Beispiel. Das letzte Mal, als ich mit Tim Raue war, habe ich eine Weinbegleitung dazu bestellt und ich bin einfach nach dem dritten Gang, wollte ich mich hinlegen. Ich war kurz davor, mit einer Matratze dazwischen den Gang zu legen und einfach mal eine kurze Stunde zu schlafen, weil es einfach viel zu viel ist. Das Essen ist so geil und alles ist sauer, salzig, doll, fatty, umami. Und dann gibt es auch noch einen Wein jedes Mal und ich komme da nicht mit zeitlich.
Schon so, wild
ich, ist einfach zu doll für mich. Ich bin also Team Beides, kommt sehr auf den Anlass an, sehr auf den Laden. Und im Zweifel, wenn ich mir unsicher bin, würde ich aber eher eine Flasche nehmen.
Ja, ich bin halt bei der Weinbegleitung immer deshalb offen eingestellt, weil ich so denke, man lernt dann halt Sachen kennen, die ich halt sonst nicht bestellen würde, so wahrscheinlich. Und dann kann ich halt entscheiden, okay, ja, fand ich das gut oder nicht. Aber ich habe tatsächlich auch schon 2, 3 Gläser dann ausgetauscht, sag ich mal, als es eben doch nicht so geil war. Aber ja.
Also wenn ich dann wirklich mal besonders essen gehe, dann stelle ich mich schon auch darauf ein, dass dann danach noch gesessen wird und dann wird schon auch noch mal eine Flasche Wein aufgemacht. Ja. Also deswegen für mich fängt das eigentlich ambitionierte Weintrinken eh erst nach dem Essen an. Weil das Essen ja für sich auch schon so komplex ist. Und ich bin keine geschulte Esserin. Ich bin jetzt keine, die da jede Komponente so ad hoc auf dem Schirm hat. Und ich brauche da ein bisschen Zeit, um das zu schnallen, was ich da auf dem Teller habe. Und deswegen trinke ich gerne Wein dazu. Aber so die Flasche, auf die ich mich freue, wenn ich so die Weinkarte ein paar Tage vorher mir anschaue, die habe ich im Hinterkopf und sage, dann können wir die jetzt schon aufmachen, damit die in einer halben Stunde geil ist. Und dann trinke ich die danach.
Nice, so. Ja.
Ja, meine Meinung zur Weinbegleitung kennt mittlerweile.
Kennen alle in Deutschland.
Ja, in Deutschland nicht.
Was aber auch, Entschuldigung, eine Sache, aber ich habe auch einen Weingeschmack, so, zumindest kenne ich meinen Weingeschmack so weit, dass wenn ich jetzt im Sternrestaurant eine Flasche Wein aufmachen würde, weiß ich, das ist halt schon auch dann so doll und so druckig und so ein bisschen unrund, was ich dann gerne trinke. Das muss man jetzt auch dem Essen nicht antun, dass man da so, nee, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Dann lieber danach trinken und sich in den Dekanter reinlegen.
Lieber noch einen Süßwein aufkommen.
Ja, lecker Sautern.
Hauptsache lecker, gell? Hauptsache lecker, haben wir gelernt. Sag mal, ist es bei dir mittlerweile schon lästig, wenn du irgendwo hingehst in ein Restaurant, so diese Fan-Moments?
Gibt keine Fan-Moments.
Bitte, komm. Wirklich nicht?
Nee, es gibt durchaus Abende.
Also du bist
noch
nicht in der Phase, wo du froh bist, dass man mit Maske, also Maske ist ja wieder vorbei.
Also es gibt Abende, wo ich mit Freunden dann essen bin und wir sehr nett bedient werden und die alle sagen, was glaubst du, warum wir hier den Glas, also wenn ich mit meinen Weinfreunden essen bin, dann bin ich da fest überzeugt, der Sommelier schenkt uns halt was Geiles ein, weil der merkt, wir haben Ahnung von Wein, der freut sich über jemanden, der sich auch für Wein interessiert und diese Karte studiert hat davor. Und dann sagen die immer, nee, der schenkt uns keinen Wein, weil er so nett ist, der schenkt uns einen Wein, weil du bist. Und dann wetten wir immer und es ist so eine 50-50 Chance. Manchmal, weil sie uns nett finden und manchmal, weil sie mich erkennen. Aber das sind dann keine Fan-Momente, das sind halt Momente von, ganz ehrlich, das ist halt eine klassische Künstler-Gastronomen-Verbindung, die gibt es, seit es Künstler gibt. Ihr seid gut für mich und ich bin gut für euch. Also natürlich ist das wichtig für Sterne-Restaurants, dass da im weitesten Sinne Prominente sitzen zwischendurch. Und deswegen wird man dann irgendwie zwischendurch ein bisschen doller eingeschenkt. Also ich finde, das ist, mehr gehört da eigentlich nicht zu. Das ist so eine Transaktion.
Stimmt euch, ja.
Also jetzt nicht, wenn ich da oft bin oder die Leute kenne und wahnsinnig gerne mag, aber wenn ich da einmal hingehe und die meinen Namen auf den Reservierungszettel sehen und dann vielleicht einen lieben Gang zwischenschieben und den Augenzwinkern auf den Tisch stellen, dann haben die da wahrscheinlich genauso viel von wie ich. So auf eine Art.
Ja, mal essen gehen, nämlich.
Ja, Mann. Und trotzdem freue ich mich da wahnsinnig drüber. Es geht nicht darum, dass ich dann das so wegschiebe und sage, okay, danke, ich finde es ganz, ganz toll. Aber es ist am Ende eine Business-Transaktion, glaube ich.
Das ist ja voll unangenehm eigentlich, wenn man dabei ertappt wird dann. Dass einem selber so geht. Weil es ja moralisch immer so ein bisschen komisch ist, nicht? Wenn man dann Leute irgendwie dann besser behandelt, weil die dann Fame sind oder wegen sonst irgendwas. Also ist schon komisch. Zum Beispiel habe ich ja dich das erste Mal wahrgenommen, als du unsere Bohnen gepostet hast.
Ah ja, eure unfassbar geilen Bohnen in Miso.
Wir haben über Nacht, glaube ich, weiß ich nicht, 400 Follower mehr. Und ich rufe Shelly, ich wache auf gegen 10 und rufe Shelly an. Sag, Alter, hast du Follower gekauft?
Was war das für eine Google-Bewertung?
Wie, hast du Follower gekauft, du Hong? Und er so, nein, Alter, die Passmann war bei uns. Die hat die Bohnen irgendwie gepostet. Und jetzt sah sonst so viel Follower mehr. Und ich so, ah, okay, geil. Wer ist die Passmann? Und das war dann irgendwie so, ja, komisch. Und dann kamst du ja öfter oder habe ich dich dann irgendwie öfter gescannt?
Ich war davor schon öfter da, aber du hattest einfach nie Augen für mich, Willi.
Oh, nein, hatte ich schon, weil das war immer weird, dass ich eine Frau allein an die Theke setzt.
Ich
war
ganz ehrlich, würde ich
Aber das war, ja, aber trotzdem ist das dann so ein bisschen.
Ja,
sonst gähnst du eigentlich? Das
dreimal
ist
die Woche
so.
Bin ich alleine in der Bar, in der Freundschaft, also falls jemand vorbeikommen möchte. Ich weine immer so ein bisschen in meinen Blaufein geschreien.
Bei dem Buch.
Scannst du eigentlich oft in Bars oder Restaurants, die also proportionell angestellte Frauen und Männer?
Was?
Ja. Schon. Ja, schon. Aber das daraus ziehe ich jetzt erstmal keine Schlüsse per se, aber es interessiert mich immer.
Ihr meint, ob mehr Frauen oder Männer da arbeiten?
Ja.
Weil in unserer Branche gibt es halt, ja klar, aber in unserer Branche, also ich finde, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da Statistiken gibt, welche Branche am härtesten davon betroffen ist oder am krassesten, dass es so wenig Frauen gibt in der Branche, aber bei uns ist halt extrem.
Extrem wenig?
Ja. Natürlich. Du hast nur das immer so viel im Kopf, weil du merkst dir in irgendeinem Laden, weil, na ist so, du merkst halt immer die Kellnerin oder so, aber du checkst gar nicht, wie wenig das eigentlich sind. Und dann glaubst du immer, es ist ja auch ein komisches Wort, man denkt ja immer, wenn man Kellner, denkt man ja immer sofort irgendwie an Kellner, ja, also aus unserer Sicht. Nicht? Und das ist halt schon, ja.
Ja, das kenne ich schon, aber ich bin...
Aber also, du verurteilst nicht.
Nee.
Du lässt es mal sacken oder sofort so, kacke, Scheißladen hier, sieben Typen, zwei Damen.
Nee, ich finde es, also vor ein paar Jahren, glaube ich, war ich da noch ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet, aber da würde ich sagen, da habe ich dazugelernt, weil ich selber mittlerweile bei Drehs zum Beispiel sage, ich wünsche mir, dass es eine gewisse Quote gibt. Und merke dann aber, dann komme ich ans Set und es gibt eine 50-50-Quote, nur... Die 50-50-Quote wird dadurch erfüllt, dass der Regisseur ein Mann ist und der Kameramann und der Kameraassistent und der Beleuchter und der Oberbeleuchter und der Aufnahmeleiter und der zweite Aufnahmeleiter und der Regieassistent. Und dann ist die Maskenbildnerin, die Stylistin und die Assistentin und die Setrunnerin. Also dass natürlich eine Hierarchie existiert. Man hat halt quasi Frauen von unten aufgekauft mit den in Anführungszeichen weniger wichtigen Jobs. Und deswegen finde ich es mittlerweile viel interessanter, wie werden diese Frauen behandelt? Dafür sind halt offene Küchen ganz oft interessant. Oder offene Theken. Also, dass man merkt, wie sind die ins Team integriert? Und mir bringt eine 50-50-Quote nichts, wenn die ganze Küche aus Männern besteht und drei Frauen im Service stehen, die dann sich da die Hacken wund laufen müssen. Das ist mir zu kurz gedacht. Also, nur weil auf dem Papier 50% Frauennamen stehen und 50% Männernamen, heißt es noch lange nicht, dass es eine gesunde, coole Arbeitsatmosphäre gibt. Und darüber hinaus kann man ja auch da immer nicht hintergucken, muss man auch sagen. Es sagt schon was aus mit Sicherheit, wenn ein Team zu 100% aus Männern besteht. Aber ich werde auch oft genug für Kram verurteilt im Internet, wo ich sage, ja, das ging halt in dem Fall nicht anders. Und so eine Restsanftheit, finde ich, sollte man da haben, weil man auch sagen muss, der große feministische Kampf wird auch nicht an den Theken dieses Landes geführt. Ne? Also die führen wir in Frauenhäusern und mit Hartz IV und mit Mindestlohn. Das sind nicht die Fronten von, wer schenkt mir gerade meinen Wein ein in einer Bar. Ich achte drauf, ich achte aber vor allem darauf, wie kann man... Also worauf ich zum Beispiel achte, wie glücklich ist diese Frau gerade, weil die Gäste langsam betrunken werden und unangenehm. Das ist mir viel wichtiger, weil da kann ich aktiv was machen. Aber ich kann, wenn ich nach Hause gehe und mich wie der bessere Mensch fühle, weil ich sage, die haben wenig Frauen eingestellt, habe ich auch nichts gemacht am Ende des Tages.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Es ist halt oft so ein bisschen eine komische Sache auch, nicht, wenn du dann so extra Restaurants siehst, die haben jetzt die neue Küchenchefin eingestellt und die ist dann in allen Schlagzeilen und es wird so irgendwie...
Wie so ein Tier im Zoo.
Diesen, genauso,
die Frau, ja, die kochen kann.
Wie der Panda-Bär.
Das ist der absolute Wahnsinn. Richtig. Hätte man nicht gedacht. Frauen an Herd, aber zu Hause.
Im Restaurant?
Wie bitte? Was? Aber Frauen sollen schon kochen, aber nicht Geld dafür bekommen.
Ja, ich will es nicht sehen.
Ja, da achte ich schon drauf.
Da habe ich doch bisher noch nicht so drauf geachtet.
Nett? Ich schon, aber ich bin auch schon länger in der Gastronomie als du, Curly.
Du achtest drauf, weil du selber die einstellst, Digga.
Ja, klar.
Aber du hast ja bei dir arbeitende Frauen.
Ja. Und vor allem die coolste Frau aller Zeiten, Andrea.
Die muss sagen, muss nur Shoutout eine, Andrea. Aber Andrea ist Shoutout Maschine.
Andrea.
Einfach.
Prosti. Nochmal Prosti. Kurz zum Wein. Ich muss das schon revidieren, das ist schon echt guter Chardonnay, nicht?
Richtig,
ja,
gut, ey.
Und... Also auch da muss natürlich Luft bekommen, aber als wir den euch gebracht haben, hatte der schon auch, der war ja schon karaffiert und wir haben den ja zurück befördert. Der hatte also ordentlich Luft schon. Und es ist einfach
echt krass, ja.
Ich kann auch gar nicht mehr sagen drüber als Gerät und irgendwie auch kaum Frucht, obwohl man immer wieder so Anleihen von der Frucht hat. Aber es ist alles überlagert, ohne dass es parfümiert ist, von Schießpulver und es ist aber auch geil integriert und ach, ich rede mich um Kopf und Kragen.
Es ist so lecker. Es ist vor allem die Kategorie Chardonnay. Es ist ja oft so, dass manche Weine werden breiter mit Luft und verlieren dann eigentlich ihren Fokus und fallen total ins Langweilige. Und das ist so einer, beim Aufmachen kam etwas mehr Frucht, finde ich, und er war irgendwie so ein bisschen mopsiger und wird aber immer wie salziger, feiner und stracker.
Ja. Salzig ist aber auch, auch gutes, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt heute. Ich habe auch einen großen Faible für salzige Weine. Ihr hattet auch mal diesen, ihr hattet noch was super Salziges auf der Karte offen. Teneriffa oder so? War das nicht?
Das salzt sich aber auch immer nach.
Ah. ich wundere mich schon, woher dieser Kilo Fleur de Selsack kommt.
Ja, ja, es gibt ja immer diese Trendworte, weißt du?
Salzig.
So, ja, es war mal Sponti, war ganz wichtig, so für Spontangärung. Dann war BSA, war mal ganz wichtig.
BSA?
Biologischer Säureabbau. Das sind die Weine, die dann so ein bisschen cremiger werden auf Dauer. Dann, was war denn noch so? Ja, es gab viel. Jetzt ist Grip anscheinend.
Grip
ist
Grip. Oh, der Grip. Ja.
Grip, ganz wichtig.
Grip, aber ich muss sagen, was ist denn bei euch los jetzt? Also,
Reduktion sowieso, relativ, Reduktion, Klassiker.
Ich habe das Gefühl, wir haben alle Chemie studiert in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ja, genau, ja. Hobbychemiker.
Nee, ich mag einfach gerne, dass ich mag es, herzhaft ist auch das falsche Wort, aber ich mag das, wenn es weg von der Frucht geht, hin zu anderen Tönen, die eher herzhaft
sind.
Herzhaft
ist ein super Wort.
Ja, aber für Wein weiß ich nicht.
Ja,
ich
denke das gerade besser, weil jeder kann sich was vorstellen darunter.
Ja, stimmt. Ich mag das, wenn das eher nach Gemüse und Umami und Kram schmeckt.
Ich bin auf jeden Fall auch gerade auf dem Chardonnay Highway seit ein paar Folgen. Deshalb, der ist auf jeden Fall...
Ist cool, ich kannte das Weingut nicht.
Gold.
Top.
Was hast du denn für einen wunderbaren Song mitgebracht für uns?
Es ist schon soweit. Ah ja, stimmt, wir haben auch schon ganz schön lange gequatscht.
Ich
wollte damit noch nichts andeuten. Ach so. Ich dachte, ich frage noch mal nach dem Song.
Waren schon wieder 90 Minuten fast.
Also ich habe noch ganz, ganz, ganz viel Zeit. Ich wollte ein bisschen über Grip reden.
Ich will auch noch.
Also ich gehe danach in die Freundschaft.
Super, dann teilen wir uns ein Taxi.
Ach, sehr gut, ja. Kann ich absetzen, indem du es zahlst. Song oder was machen wir jetzt? Mach mal einen Song. Ich habe mitgebracht von Frank Ocean Super Rich Kids. Ich liebe Frank Ocean. Und zwar habe ich sie mitgebracht, weil der Song Super Rich Kids anfängt mit der Zeile Too many bottles of wine we can't pronounce. Es geht also um irgendeine Flasche Wein, die superreiche Kinder nicht aussprechen können und trotzdem davon sehr viel trinken. Und ich war letztens auf einer Dinnerparty und es gab die Diskussion, weil der Song lief, was das wohl für ein Wein ist. Und eine Person hat sehr überzeugt gesagt, das muss Puy Fumé sein. Ich gesagt, nee, das muss irgendwie, das geht eigentlich um so eine Burgunder-Village-Scheiße. Das wird irgendeine AOC-Sache sein. Irgend so eine spezielle Sache. Weil ich gerne den Input von euch hätte, weil du Musikbranche, du hast eine Weinbar, ihr kennt euch beide mit Snobs ohne Geschmack aus. Lieb gemeint. Was trinken Super Rich Kids, dass sie nicht aussprechen können? Weil Puy Fumé ist mir zu einfach. Es wird irgendwas anderes sein.
Also es müssen gar keine Super Rich Kids sein. Ich nehme jetzt einfach mal gesamt Deutschland, um sehr böse zu sein, her. Es kann kein Mensch in Deutschland, der sich nicht also ein bisschen mit Französisch beschäftigt, Montrachet sagen.
Es sagen alle
Montrachet.
Ja. Ist es Montrachet?
Ist es Montrachet? Und jeder sagt Montrachet.
Bis jetzt.
Und es ist der Oberhorror, weil die, oder so ein Chassny Montrachet. Gib mal. Und es geht eigentlich um Chassan Montrachet. Und dann fragt man sich schon oft, was die dann so meinen. Und das passiert oft. Oder die Leute reden generell von Chassan Montrachet oder Pyrénées Montrachet. Sie sagen aber nur Montrachet, obwohl Montrachet ja der Grand Cru ist. Und dann sagen sie immer, ich trinke so gern den Montrachet. Und dann sage ich so, naja, wenn du irgendwoher einen Montrachet bekommst, der geht halt irgendwie los bei 300 Euro. Ich glaube nicht, dass du den immer und die ganze Zeit trinkst. So. Oder, also je nachdem von welchem Produzent, jetzt so viel gibt es ja nicht.
Aber dann würde es ja sehr passen bei den Super Rich Kids, dass
das
die
Montrachet trinken. Könnte eventuell Montrachet.
Weil ist das so teuer? Wir reden ja von Super
Le Rich Montrachet. Kids.
Das ist teuer.
Ja, Le Montrachet, also machen ja auch nicht so viel jetzt, also nicht so viel haben in der Parzelle Wein und dann ist das schon sehr teuer.
Das, so ein Glas hat mir der auf der Weinbörse gegeben.
Le. So ein Glas hast du nicht bekommen, du hast nämlich bekommen einen Carton Charlemagne.
Nee, den habe ich auch bekommen. Ich habe aber auch Montrachet bekommen.
Ich glaube nicht, dass du
von der Domaine
de la Romane Conti einen Le Montrachet bekommen hast.
Ich schreibe gleich dem Homie dann.
Ja, dann schreib mal. Aber dann bin ich ziemlich angepisst. Ja,
ich habe nicht
gekommen. Obwohl ich sagen muss, dass Montrachet... Oh, Verzeihung.
Nee,
ich sagen muss, dass das eh nicht so mein Thema Dankeschön. Ist. Ich trinke dann lieber Meursault. Aber egal, das geht jetzt schon wieder zu sehr.
Nein, ich möchte noch einen Terroir an den Klassikersatz sagen. Der ist natürlich jetzt zu warm, aber die Frucht kommt wieder ein bisschen raus. Sorry.
Ist das so?
Ja, er ist natürlich jetzt zu warm, das höre ich schon öfter bei euch. Und er ist ja auch wirklich zu warm gerade, aber jetzt wird er wieder ein bisschen fruchtiger.
Wie trinken in der Temperatur jetzt gern?
Ja, stimmt. Mein letzter Schluck war ein bisschen warm, der ist schon wieder gut.
Naja.
Das war sowas in dem Style.
Frank Ocean, du wolltest unbedingt...
Ja, ich wollte Frank Ocean hören.
Ja.
Ich liebe Frank Ocean.
Ja, du hast ja sogar ein Buch über den geschrieben.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Voll geil.
Habe ich gemacht.
Naja, über was würdest du noch gern so ein Buch schreiben?
Ich würde gern ehrlich gesagt ein Buch schreiben für so 12- bis 17-jährige Mädchen. Das meine ich völlig ernst. Mein Leben war so die Hölle, als ich 12 bis 17 war. Ich war so unglücklich und ich sehe so viele unglückliche Mädchen in dem Alter. Und ich würde denen eigentlich gerne allen ins Ohr schreien. Das wird so viel besser irgendwann. Schule ist scheiße, lasst euch nichts anderes einreden von euren Eltern, nur weil die wollen, dass ihr in die Schule geht und Jungs nerven und eure Körper nerven und Klamotten nerven und Haare nerven, alles nervt und ich habe so das Bedürfnis, so jungen Mädchen zu sagen, es wird einfach irgendwann alles besser. Ja, das ist so ein Buch, das ich echt schreiben wollen würde und dann kommt man an so das Problem, was Verlage einem sagen, naja, aber das ist eine Zielgruppe, die man ganz schlecht angesprochen bekommt. Was wahr ist, da muss man einen TikTok-Kanal irgendwie aufmachen oder YouTuberin werden. Mhm. Aber das ist sowas, wo ich merke, das lässt mich nicht los, weil ich immer, wenn ich so mit 12, 13, 14-jährigen Mädchen rumhänge, ich habe so eine Liebe für die, weil ich denke, ja, ihr armen Kinder, eure Eltern nerven, Lehrer nerven, Jungs nerven, alles nervt.
Und Schorle allein wird es nicht besser machen.
Schorle allein wird es überhaupt nicht besser machen. Therapie und Medikamente machen es in der Regel besser, meiner Erfahrung nach. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall gerne schreiben, aber mir wird schon irgendwas einfallen zwischendurch. Ich schreibe auf jeden Fall nicht über Wein. Sagt jeder Mensch im Verlag.
Ich dachte, schreibt doch mal was über Wein. Gemeinsam. So.
Ja, doch, ja. Yeah. Ihr braucht mich doch gar nicht.
Ich glaube schon.
Auch nicht als seelischen Beistand in der Freundschaft.
Für seelischen Beistand bin ich zu teuer.
Weiß nicht, wie unsere Liebe.
Wir bezahlen
unsere Seele in
der Wir bezahlen in Wein.
Ich hätte gerne den Montrachet gerne.
Montrachet?
Den Drink trinke ich immer.
Ja, vielleicht suchen wir uns doch einen anderen.
ja.
Geilo.
Hast du noch eine Frage an Willi?
Ich habe eine Frage an euch beide. Angenommen, ihr müsstet jetzt für eine Woche zusammen die Freundschaft betreiben. Shelly ist im Fahrradurlaub, macht irgendwie Selfies in Wien. Du dürftest die ganze Woche nur eine Band spielen und du dürftest die ganze Woche, also du Curly dürftest nur eine die ganze Woche nur einen Winzer ausschenken und du Willi dürftest die ganze Woche nur eine Band auflegen oder einen Musiker. Ihr müsst euch einig werden. Gruppenarbeit.
Wir sind uns einig werden. Ja. Okay,
und der eine darf nicht reinreden. Also du musst quasi eben eine Entscheidung treffen.
Also ich muss jetzt für Curly die Entscheidung
treffen. Nee. Du musst einfach, du bist für Musik zuständig, Willi. Und ja, klar, Curly ist für den Wein zuständig.
Ja,
und,
aber ich müsste aber ja was aussuchen, womit ich ihn nicht verscheuche.
Nee, darum geht's nicht.
Damit er ja Wein einschenken kann.
Es geht darum, dass ihr euch nicht gegenseitig an die Gurgel geht, während ihr eine Woche lang diese Bar betreibt.
Wow.
Ja.
Also das ist für mich das Einfachste, das Leichteste, ganz einfach.
Was
ich wüsste nicht, ob wir Gäste hätten. Also ich hätte zwei Sachen. Das eine wüsste ich nicht, ob der Curly 100% damit zufrieden wäre. Beim anderen ist ein Pleaser. Ich würde die ganze Woche einfach Wu-Tang spielen.
Ah, ja, ja.
Das ist geil.
Ganz easy. Wu-Tang. Ja.
Und was wäre das andere?
Das andere wäre Led Zeppelin gewesen.
Ah, auch sehr gut, ja.
Mhm. Okay, das würdest du tolerieren?
Da würde ich am Weinend an der Bar sitzen, also alleine.
Das würde ich beides tolerieren. Jetzt ist die Frage.
Ja, jetzt wird's hart, ne?
Ja, Morache halt.
Er ist aber kein Produzent.
Freundschaft, Co-op, Big Bottles.
Naja, wahrscheinlich schon sowas. Was Moseliges halt, wahrscheinlich. Würde ich wahrscheinlich nehmen. Mhm. Da gibt es ja nicht nur Kabi.
Ja, das stimmt, ja.
Es geht auch nicht nur einen Wein, du kannst alles von einem Winzer.
Ja, genau. Ach, weil wir den ja auch eingeladen haben.
Vielleicht einer, der dir jetzt den Le Morage eingeschenkt hat. Ich gebe kleine Tipps.
Ich habe den Namen vergessen.
Der hat weiß und rot.
Meine zwei Lieblings.
Ah, ich weiß wer. Das war nicht der, aber der saß neben ihm und der hat mir auch schon sehr guten Wein eingeschenkt und ist einfach ein geiler Dude. Deshalb würde ich sagen, von den Rings Brothers würde ich. Da gibt es einen guten Portugieser am Start auf jeden Fall.
Kleines Kreuz, großes Kreuz.
Dürfte man vielleicht den Shelly jetzt nicht sagen, aber.
Nein, ja, der Shelly ist
ja noch da.
Der ist ja im Urlaub. Eben. Ja, okay. Eine Woche Wu-Tang und Rings in der Freundschaft.
Ganz ehrlich, das klingt nicht wie die schlechteste Woche.
Das klingt echt. Aber dann schenkst du mit aus.
Ja, dann bin ich in der Theke. Dann darf Andrea auch Urlaub machen.
Ja, und einen Abend kommen die Brothers dann vorbei und bringen noch ein bisschen Montrachet mit.
Ich glaube, die werden wir nicht los die ganze Woche.
Aber das wäre, das ist jetzt wirklich heiß drauf.
Finde ich gut. Fall.
Ja, und ey, du weißt, dass wir dieses Jahr zusammen zu Rage Against the Machine gehen.
Tatsächlich,
Hab ja. Hab besoffen Tickets bestellt?
Oder? Er hat Tickets.
Ich habe Tickets bestellt, tatsächlich.
Er hat mich besoffen gefragt.
Ich habe dich besoffen eingeladen und denke mir gerade so, upsi, wem schulde ich jetzt eine Erklärung?
Ja, deshalb wollte ich es jetzt nochmal on tape erwähnen. Ich freue mich schon sehr. Die Vorband ist nämlich Run the Jewels und irgendwo in Wien. Und danach wollen wir nämlich ins Steirer Eck, haben wir gesagt. Da lade ich dich dann ein.
Passt, mach mal.
Super, viel Spaß euch beiden.
Danke. Also ich freue mich besonders auf das Passmann, Rings und Wu-Tang Takeover in der Freundschaft.
Ich auch.
Das kleine Kreuz, gerade erst getrunken letztens.
Darauf trink mal. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung. War ganz schön bei euch.
Phänomenal.
Darf ich die drei Flaschen mit in die Freundschaft nehmen, ohne Korkgeld zahlen zu müssen?
War das motiviert gerade? War sehr schön bei euch.
Nein, das war ganz. Ich habe nur mal nachgedacht, ob ich Korkgeld zahlen muss, wenn ich die Flaschen mitschleppe.
Nee.
Ja, klar, 30
Euro. Halt dein Maul.
Ich erlasse es hier hochoffiziell heute.
Ja, kannst du das zahlen?
Ja, klar. Ja. Quali lädt dich ein, dann mach ich.